Wir sind Daniel,
Sascha
und Thorsten.
Und wir sind die Apfelnerds.
Herzlich willkommen zu Folge 45 der Apfelnerds.
Hallo zusammen.
Guten Abend.
Ja, auch heute mit ja, komischerweise sehr vielen Sachen. Aber wollen wir uns mal nicht beschweren.
Ach, das ist ja, ne? Aber diese Woche war gut, ne? Also nachrichtentechnisch.
Ja, definitiv.
wie wir sehen werden. Fangen wir gleich mit der wichtigsten an, ne? dass uns da keiner entfleucht. Und zwar, ne, hier alle Besitzer von 2016er und 2017er MacBook Pro, 13 Zoll und 15 Zoll, ja, zweimal.
Ne? Sag ja, er auch. Wir sind dabei. Hoffentlich nicht genau. Bei der Batterie.
Ich nicht. Ich habe keinen
16er. Nein, du hast einen 19er gekriegt. Ja, okay, gut.
Aber ist der Akku auch im Eimer, von daher, ich könnte heute auch tauschen lassen.
Oh, okay, gut. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wo du Akku sagst. Also, 2016er und 17er Modelle, bei mir sind das beide, der alte private und der Arbeitsrechner. In diesem Falle bitte aufpassen, beziehungsweise bitte sofort Big Sur 11.2.1 installieren. Ist ja gestern gekommen, glaube ich, ne? Mhm.
Vorgestern? War egal.
Genau, also wenn ihr das hört, bitte ASAP 11.2.1 installieren, wenn es noch nicht passiert ist. Denn das behebt ein Problem bei dieser Gerätereihe, halt eben von den MacBook Pros 2016, die ja dann bis 17 gebaut worden sind und die 18er wurden dann geändert, ne? Genau. Diese eine Serie, die ab 2016 neu war, also 16 und 17 gebaut worden ist. So, was passiert, wenn der Akku leer wird und unter 1% geht, dann lädt das Gerät nicht mehr. Da ist wohl irgendwas in der Laderegelung nicht in Ordnung. Und das kann, ich weiß gar nicht, wann haben sie das eingeführt? Haben sie da einen Fehler gemacht? Das haben sie gar nicht geschrieben, ne?
In 11.2 gab es einen Fehler, wohl, dass die Dinger nicht mehr über 1% laden.
Aber da war das 11.2, okay.
Genau, ich meine, es war 11.2. Ja. Und was natürlich ärgerlich ist, und das soll wohl, also teilweise sich auf 11.2.1 behoben sein und teilweise wohl aber auch nicht mehr beheben lassen.
Also die Geräte, die leer sind, unter 1%, die kannst du ja nicht updaten, wenn du sie nicht updaten kannst. Also das ist ja wahrscheinlich so, logisch. Der SMC.
Guten Morgen.
Der SMC ist ja, macht ja die Batterie, das Batteriemanagement bei dieser Generation von Rechnern, wie gesagt 16, 17. Und der SMC, der hat ja eigene Software drauf und die wird halt eben mit Updates eingespielt, ist aber persistent. Ne? Das ist ja ein eigener Prozessor, der zum Beispiel auch die Lüfterdrehzahl und halt eben auch das Lademanagement regelt. Ich nehme mal an, jetzt ohne dass Apple das dabei geschrieben hatte, dass sie da bei dem SMC-Update, was dann eben jetzt letztlich mit 11.2 gekommen ist, ein Problem eingebaut haben, nämlich eben das angesprochene Problem, dass Akkus, wenn sie unter 1% leer sind, eventuell, nicht garantiert, aber eventuell nicht mehr aufladen. Was natürlich dumm ist, denn wenn man das Ding absichtlich leer macht, was man ja ab und an mal tut, um seinen Akku zu erziehen, beziehungsweise den Laderegler ja eigentlich zu erziehen, die Batterie zu kalibrieren, dann könnte man genau in dieses Problem reinlaufen. Also bei mir wäre das zum Beispiel auch genau so ein Ding, wo ich jetzt reinlaufen könnte. So. Und jetzt habe ich meinen... Sorry, ich habe gerade meinen Kopfhörer verloren. Ich weiß nicht, was passiert ist.
Ja, dann rede ich einfach weiter. Also in dem Falle sollte man,
ich höre euch nicht.
Unter 1% ist, dann sollte man halt gucken, dass man die Sache einfach, wenn es unter 1% schon ist, dann geht man zu Apple, lässt sich das tauschen. Und wenn das halt über 1% geblieben ist, dann bitte schnellstmöglich updaten, damit ihr gar nicht erst in das Problem kommt.
Ja, ich hatte mir gerade irgendwie den Kopfhörer ausgedrückt, das habe ich auch noch nicht gehabt.
Lass nicht immer so hibbelig da rumsitzen. Das ist
andere.
Ich wusste aber auch gar nicht, dass man die ausdrücken kann, wenn ein Kabel drin steckt.
Ja, genau. Das, ich wollte eigentlich umstellen, weil ich hier so Halle. Das da haben wir noch nicht, dann machen wir ein andermal. Ja. gut, also, ja, so, wie gesagt, wahrscheinlich ein SMC-Problem wird mit 11.2.1 behoben und sollte man genau in dieser Phase, wo der Akku jetzt nicht laden kann, wenn er unter 1% kommt, drin sein und deswegen dann das Gerät nicht mehr aufgeladen bekommen, was ja dann bedeutet, dass es quasi in diesen Ich-bin-entladen-Modus reingeht und wahrscheinlich noch nicht mehr das Display anmacht, früher oder später. Und dann hat Apple jetzt tatsächlich sehr schnell reagiert und hat dafür direkt ein Austauschprogramm gestartet. Da sind sie ja tatsächlich mal richtig fix an der Stelle. Ja. Und sie tauschen dann dementsprechend das dort kostenlos, beziehungsweise vielleicht basteln sie auch was am SMC-Update oder sowas, keine Ahnung. Aber es steht zumindest dran, es wird kostenlos getauscht. Und das ist natürlich gut. Sie gucken allerdings, ob man jemand ist, der dieses Problem hat. So, und dann.
Ja, klar, also tauschen nicht einfach so.
Aber das, genau, das machen sie ja immer. Ne? So, aber sollte also jemand jetzt zufällig, ohne das zu wissen, in dieses Problem reingelaufen sein, meldet euch mal bei Apple, schaut mal, dass ihr euer Gerät getauscht bekommt und alle anderen bitte zügig 11.2.1 installieren, dann passiert das halt eben nicht mehr wegen der neuen wahrscheinlich SMC-Firmware. Dasselbe gilt übrigens auch für die Catalina-Benutzer. Dort gibt es auch für 10.15.7 ein Supplemental-Update, welches dasselbe Problem behebt. Da scheint es wohl dann auch Probleme vorher gegeben zu haben. Das wurde dann jetzt auch nicht mehr im Detail erläutert, aber es gibt auf jeden Fall auch da ein Update. Ja, genau. Gut. Ja, sonst noch was dazu? Nee, ne? Das ist eigentlich alles. Tja, dann darfst du mal weitermachen, Sascha.
Ja, und zwar geht es um Apple und den App Store. Wir alle sind ja Entwickler und wir alle wissen, manchmal hat man etwas Spaß mit Apples Review-Team. Man hört ja immer wieder von irgendwelchen Apps, die zu Unrecht aus dem App Store genommen wurden, etc. Und hier hat es wieder ein Entwickler getroffen, und zwar jemand, der eine Sprache, also ein, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Dialekt oder richtige Sprache ist, das wurde leider nicht so erklärt. Auf jeden Fall spricht man sie heute nicht mehr sehr häufig. Und derjenige hat eine Website und auch eine App dazu, der diese Sprache, / Dialekt, lassen wir mal dahingestellt, am Leben erhalten soll. Und man kann damit halt lernen. Ne? Das Ganze wird in Teilen Kanadas und Alaska wohl gesprochen. Und dem seine App wurde als Betrugsfall entfernt. Und zwar ohne Rechtfertigungsmöglichkeit. Die wurde entfernt, sein Entwickler-Account wurde gesperrt. Und er hatte keine Möglichkeit, sich zu wehren, was eine harte Nummer ist, das muss man mal ganz klar sagen. Also wir wissen alle, wir Entwickler, das kann passieren, wenn man wirklich Mist macht, ne? Was ja auch richtig ist, da steh ich ja auch hinter. Aber Apple hat das, man muss sagen, mittlerweile ist sie wieder da, weil dann eine Verbraucherschutzsendung von, ich weiß nicht mehr welchem Sender, sich dazu gemeldet hat, beziehungsweise es aufgenommen hat. Dadurch ist es dann aufgefallen und Apple hat das natürlich zurückgenommen. Trotzdem ist das natürlich schon eine harte Nummer, finde ich. Also ohne Rechtfertigungsmöglichkeit, ohne alles, ist für mich so eine Sache, wo ich einfach sage, warum immer nur bei den Kleinen? Ich meine, bei den Großen sind sie nicht so mutig. Ja? Also ich denke an dieses komische Netzwerk, da waren die Letzten, die es entfernt haben. Nachdem es eh schon nicht mehr lief, haben sie dann auch mal gesagt, ach ja, wir tun, denen haben sie ja wirklich die Möglichkeit der Rechtfertigung gegeben. Mhm. Und gesagt, ihr habt noch Zeit. So, und das verstehe ich dann einfach nicht. Weil das ist der härteste Schritt, den du machen kannst.
Ja, die Frage ist auch, ob das halt eine automatische eine automatische Sperre war, also dass das durch eine Automatisation alles gesperrt worden ist, oder ob da wirklich ein Reviewer hinter saß und dann gesagt hat, so, die App ist böse, die sperren wir jetzt.
Wenn das ja, also ein Reviewer ist es nicht gewesen. In dem Artikel stand eindeutig drin, dass er nicht in einem Review-Prozess drin war, sondern einfach so rausgenommen.
Ah, okay. Ist.
Und das ist auch das Irritierende daran. Es gab halt eben keine Kommunikation. Er hat dann einfach gemerkt, dass er nicht im Store ist, durch Zufall.
Wahnsinn.
So. Und letzten Endes ist das dann schon ein bisschen was ärgerlich. Und wenn du dann keinerlei Informationen bekommen hast, natürlich umso mehr. Wo du eben sagtest, Apple hat das schon wieder zurückgenommen. Sie haben auch ein kleines bisschen sich da versucht zu erklären. Und zwar sagten sie, sie würden, was waren das, Millionen Accounts im Jahr sperren wegen fraudulent behavior. So, also das könnte schon sein, dass das entweder in einem automatisierten oder in einem teilautomatisierten Prozess irgendwie passiert ist, dass sie ihn da rausgeschmissen haben. Und ich würde mal vermuten, Sascha, was du gerade sagtest bezüglich große und kleine Accounts, dass das eher die kleinen Accounts sind, die sie rausschmeißen, die dieses Verhalten an den Tag legen. Also in irgendeiner Art und Weise Betrug. Jetzt wissen wir natürlich nicht warum, und das ist auch das Hauptproblem von der ganzen Thematik, ne, worüber wir hier sprechen, nämlich nicht, dass sie ihn gesperrt haben, sondern dass sie nicht Bescheid gesagt haben, dass sie nicht das begründet haben und vor allen Dingen auch, dass man nicht nachfragen konnte. Sie sind ja quasi nicht zu erreichen gewesen für ihn, obwohl er es versucht hat. Das wissen wir natürlich nicht über welche Quellen genau, aber ich hätte halt eben jetzt auch mich beim Developer Technical Support gemeldet. Und
geht das denn noch ohne Account? Ist er gesperrt?
Ja doch, mit der E-Mail, also klar, du kannst dich ja wegen Accountgründen bei Developer Technical Support melden, da brauchst du dann noch nicht mehr als die E-Mail-Adresse von deinem Account.
Ja, vor allen Dingen in dem Bericht stand auch, dass im Zuge dieser Sperrung die Kündigung seines Entwicklerkontos angekündigt worden ist. Also muss ja noch eine Kommunikation stattgefunden haben oder möglich sein.
Also Apple spricht natürlich von einer Ausnahme, von einer unangenehmen, was wir ihnen jetzt auch erstmal glauben wollen. Trotzdem bleibt halt für mich immer die Frage, warum da so überaktiv und auf der anderen Seite dann manchmal nicht.
Genau, und vor allen Dingen, Apple sagt immer so schön, auch den Entwicklern gegenüber, ich glaube, das steht sogar irgendwo in den Guidelines oder so drin, Publicity never works.
Ja.
Letzten Endes ist Publicity only works. Only Publicity works.
Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre mir mit einer App passiert, ich wüsste gar nicht, wen ich mich wenden sollte. Da habe ich ja verloren, da kann ich einpacken und kann gehen.
Ja, gut, könnte es jetzt auch irgendwie hier an entweder, was weiß ich, aus einer der großen. Also ja, also ich würde mich jetzt auch an irgendwelche Newsseiten wenden. Die sollen das halt eben mal. Ich würde das erstmal auf Twitter posten. Dann mal einmal da durchpusten lassen, da berichten sowieso irgendwie 30 davon. Und dann, du kennst ja, das muss dann nur irgendwo gesehen werden.
Ja, also wie gesagt,
ich finde es halt, ist ja keine Lösung.
Nee, ich finde es halt wirklich, wirklich schade. Ne? Ich meine, das kann ja auch, also abgesehen von Entmutigen, ja auch wirklich geschäftsschädigend sein. Und ich meine, das war jetzt sogar eine App, die nichts kostet. Und die keine In-App-Käufe hat. Also wie viel Schaden kann die schon anwenden? Ne? Sie auch auf keine persönlichen Daten zugreift, nix. Also dass da nichts auffällt, wo man sagt, ey, das ist Quatsch, das zu sperren, verstehe ich nicht.
Es bleibt ja jetzt nur zu hypothetisieren. Aber es gab ja auch so Gerüchte in der Vergangenheit, dass die Original-Apps von Nachmacher-Apps Copyright noticed worden sind. Also wenn du jetzt irgendwie an Apple schreibst und sagst, hier der und der hat eine Raubkopie von meiner App gemacht oder eine Kopie von meiner App gemacht, dann sollten die ja eigentlich rausnehmen. Also zumindest, wenn das zu nah dran ist. Und manche gehen ja wirklich so weit, dass sie sogar die Screenshots und die Metadaten klauen von den Apps. Und letzten Endes kann das aber halt eben dann in beide Richtungen interpretiert werden. Ne? Man hat dann immer wieder Gerüchte gehört, dass Apple dann zum Teil auch, wenn dann diese raubkopierten Apps dann bei Apple diese Eingabe gemacht haben, die ohne zu prüfen einfach den Original-Softwarehersteller dann rausgenommen haben, obwohl der irgendwie seit 20 Jahren ein Apple Developer Program Teilnehmer ist und der andere seit 6 Wochen.
Ja, das sind halt so peinliche Schritte, die dürfen einfach nicht passieren. Ja. Also wir reden ja hier über Leute, die vielleicht ihre Lebensgrundlage damit bestreiten oder darauf aufbauen. Und da sollte, finde ich, in so einem Unternehmen schon möglich sein zu sagen, wer beschwert sich da, zu gucken, seit wann ist der dabei, seit wann ist die App online und seit wann ist die App online, wo er sich darüber beschwert. Ich meine, das ist ja jetzt nur wirklich keine Riesenaufgabe, ne? Zu sehen, okay, die andere App ist aber schon viel länger da, also wer ist wohl die Kopie? So, sowas darf gar nicht passieren. Sind wir auch eigentlich direkt beim nächsten Thema, weil genau das ist das nächste Thema, dass man immer wieder liest, dass Entwickler verzweifeln, weil es halt diese kopierten Apps gibt, die ihnen natürlich dann die ich sag mal, Kunden ablaufen. und dann teilweise wirklich so frech sind, dass sie die Videos kopieren, wie du schon sagst, die Bilder kopieren, also im App Store, und die App selber fast keine Funktion hat oder meist sogar gar keine. Aber Geld kostet. Und da ist natürlich dann doppelt die Frage. Einmal, wieso kommt überhaupt so eine App, die nichts kann, in den App Store? Ne? Also gerade da sollte Apple ja schon alarmiert sein und sagen, was? Und zum
das
anderen...
Das kann man wirklich nicht nachvollziehen.
Nee, absolut.
Dass solche Apps in den Store kommen.
Also ja, wir haben ja alle schon Apps eingereicht und haben gesehen, okay, das hat nur 10 Minuten, 15 Minuten gedauert, die Prüfung. Ne? Dann ist die auf einmal fertig. Ja, aber das war ja bei Updates, bei Apps, die schon da waren oder sowas. Ne? Aber bei einer neuen App und wo man eigentlich sofort sieht, die kann eigentlich nichts. Das kann doch nicht sein, dass sowas durchs Review geht.
Ja, aber sie haben uns auch schon wegen Blödsinn rejected, wegen Kleinigkeiten. Ja, ja, und dann sehen die dieses Winkel mit dem Zaunpfahl, sehen sie dann nicht. Da frage ich mich auch immer, wo ist denn da bitte dann die Priorisierung bei den Reviews, die da machen? Was gucken die sich an, dass sie das nicht sehen, aber dann so blödsinniger Kleinkram gesehen wird?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, beziehungsweise das würde ich auch gerne mal wissen, weil ja, das ist für mich so krass willkürlich, ne? Also als wenn sie da irgendwie keine Richtlinie hätten. Ich meine, es muss dir doch auffallen, wenn du eine App aufmachst, die funktioniert gar nicht wirklich, du musst erstmal einen In-App-Kauf machen und dann geht's dir immer noch nicht. Das muss doch auffallen, dass man sowas eigentlich sofort rejected.
249 Euro in der Woche ist doch vollkommen normal, oder?
Ja, also allein sowas. Ne? Da sind wir auch schon wieder beim nächsten Thema. Also ein Thema Abo-Fallen, das können wir jetzt mal alles mischen. Thema Abo-Fallen, App-Store, auch da sind wir ja dran. Oder auch das Thema gibt es ja, dass man dann halt das Problem hat, dass die dass die horrende Abo-Preise haben. Ne? Und wie gesagt, für Sachen, die eigentlich nichts können. Mhm. Und wie gesagt, wie kann das passieren? Also wenn das jetzt wirklich noch eine gut gemachte App wäre, wo viel Inhalt drin ist und da bescheißt einer, ne? Dann würde ich ja noch sagen, ja gut, ist trotzdem Mist, ne? Aber das sieht man vielleicht nicht sofort auf den ersten Blick. Aber das sind ja wirklich Schrott-Apps. Die dürfen gar nicht da sein. Und ich meine, da geht es ja noch drum um gekaufte Bewertungen. Das ist noch ein anderes Thema wieder, ne? Was auch schwierig zu kontrollieren ist für Apple. Das verstehe ich ja sogar, ne? Das ist einfach nicht so einfach, je nachdem. Wobei es auch da Ansätze gibt, keine Frage, aber erstmal, und damit werden ja diese Fake-Apps, warum lohnt sich das? Ich weiß nicht, in einem Artikel stand $300 für oder $200 für 80 Bewertungen, 5 Sterne. Und es ist natürlich.
Aber das ist nicht nur die Bewertung, ne? Die laden dann die App auch runter, installieren die und so, dass
ja,
das
so intelligent ist auch Apple mittlerweile. Genau. Ich habe da damals mal in einer meiner Firmen, wo ich gearbeitet habe, ein bisschen Kontakt mit gehabt, weil die Gegenspielerfirma, ich sage jetzt keine Namen, quasi uns schlechte Reviews und sich selbst gute Reviews gekauft hat. Und an der Stelle, das war damals schon so, dass man einfach irgendwie so auf eBay irgendwie 1000 Reviews $100 oder sowas kaufen konnte. Und das kam dann irgendwo aus Indien, wenn du dir die IP-Adressen und so angeguckt hast. Und die haben dann jeweils einen Account neu angelegt, also eine Apple-ID, haben die Apps runtergeladen, so intelligent sind sie natürlich schon gewesen, und haben dann ihre Reviews dagelassen und haben dann den Account abandoned, also einfach nie weiter in irgendeiner Art und Weise mehr angefasst. Dadurch sind dann auch diese ganzen unglaublich langen Nutzernamen mit was weiß ich was, wie viel Zahlen dahinter entstanden, weil die halt eben da einfach irgendeinen Blödsinn immer eingegeben haben. Und daran konnte sie die immer sehr schön ausmachen. Damals, es war ja noch, noch relativ jung, der App Store, da konnte man das schon noch gut sehen, dass die echten Nutzer dann eher echte Nutzernamen hatten und die falschen Nutzer so sehr erfundene Konstellationen, wobei das ja mittlerweile schwierig geworden ist, halt eben zuverlässige Nutzernamen zu kriegen, deswegen ist das jetzt nicht mehr so einfach, aber es war eigentlich immer schön einfach zu sehen. Man konnte hier auf iTunes auf dem Mac konnte man immer die Reviews sich anschauen und dann auf den Nutzer klicken. Das haben sie leider jetzt ausgebaut irgendwann vor einiger Zeit mal, und dann konnte man gucken, welche Reviews der Nutzer gemacht hat, und dann sah man dann, dass der immer nur so ein gutes dafür, ein schlechtes dafür und dann noch ein Alibi Review 3 Sterne für irgendwas anderes, was keine Rolle spielte, gegeben hat, so damit sie nicht besonders deutlich auffielen. Und dann war es das halt eben. So, und die sind halt eben am Anfang, hat Apple sich da schwer getan, ne? Also wir hatten sehr, sehr viele schlechte Reviews bekommen dann, weil die ja, wie gesagt, mit ein Stern für uns eingekauft hatten. Und das eine ganze Zeit lang haben wir da gekämpft und auch versucht, mit Apple da irgendwie Kontakt aufzubauen. Auch da haben wir mit Apple gar keinen Kontakt zustande bekommen, obwohl das eine bekannte deutsche Firma war. Und letzten Endes ist das dann darin geendet, dass Apple die selber gefiltert hat. Das heißt also, sie haben wohl rausgekriegt, dass diese Sachen, die von indischen IP-Adressen kommen und immer nur zwei, drei Reviews machen, sehr wahrscheinlich Fake-Sachen sind. Vor allen Dingen, wenn die ganz neu sind, also quasi neu registriert und dann binnen weniger Tage, natürlich haben sie da ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann verwendet worden sind und danach nie wieder. So, ne? Und dann haben sie dann irgendwann aufgeräumt. Da kam dann The Big Purge. Das war sogar in den Nachrichten damals, wo sie dann irgendwie 80% der Reviews im App Store aufgeräumt haben. Das ist jetzt schon.
Ja, auf jeden Fall.
Das war 2010 oder so.
Auf jeden Fall richtig. Ich meine, klar, auch da wird es mal wen Falsches erwischen, der vielleicht gar nichts damit zu tun hatte. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist noch was anderes als. Als App gelöscht zu werden, aber wenn du als Entwickler untergehst, weil die Konkurrenz dich einfach nur billig kopiert, um dein Geschäft, sag ich mal, zu schädigen, das ist ja schon, also ich meine, du verlierst halt ein bisschen, denke ich mal, wenn das ein, zweimal vielleicht hat, das echt langsam irgendwo den Mut, dann noch eine App zu releasen bei Apple, weil warum? Wenn du da so ein bisschen auf taube Ohren triffst. Also ich sage jetzt nicht, dass das schon vielen passiert ist. Ne? Oft sind das ja der eine und dann legt sich das vielleicht auch irgendwann wieder, weil Apple dann auch reagiert, weil sie natürlich dann Publicity haben, die sie nicht wollen. Aber da wird es ja auch viele geben, die gar nichts sagen. Und wo das nicht so groß rauskommt. Und da ist definitiv Apple ganz schwer in der Pflicht, Fake-Apps besser und schneller und gar nicht erst durchs Review zu lassen, gerade solche ganz offensichtlich schlimmen Sachen. Und bei den Fake-App-Store-Bewertungen können sie bestimmt auch noch was machen. Und bei dem Abo-Fallen sich halt deswegen nochmal ein Riesenthema, weil wir wissen alle Abo-Falle, ich weiß nicht, damals noch hier Klingelton-Abos kennen wir ja alle noch von früher, die von der Hose gekriegt hast.
Da wollte ich auch noch eine Geschichte erzählen. Und da bin ich nämlich auch immer irritiert, wie die das überhaupt durchkriegen. Weil Apple schaut pingeligst auf diese Abo-Screens, wenn du ein Abo verkaufen möchtest. In einer anderen nicht genannten Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich das erste und einzige Mal mit In-App-Purchases Kontakt gehabt vor ein paar Jahren. Und da haben wir quasi so einen optionalen Abo verkauft in der App, wo man dann etwas mit machen konnte. Und das war wenige Euro, ne? War irgendwie 2,50, 3,50, irgendwie sowas. Und das war halt eben so ein Goodie. Also man konnte die App auch vorher benutzen, es hat nur was geändert. So, und also genau genommen Werbung rausgenommen. So, sonst macht das keinen Sinn, das zu erzählen. Und also ansonsten werbegetrieben, und wenn man das bezahlt hat, dann ist die Werbung halt eben rausgenommen worden. So. Und als wir das damals eingebaut haben, haben wir da natürlich schon wissentlich dessen, dass viele Leute da immer am Jodeln gewesen sind, was Apples Rejections bei Abos angeht. Das war relativ neu zu der Zeit, gerade mit den Abos, dass man die so legitim benutzen durfte für solche Sachen. Und da hatten wir also schon wohl wissentlich das alles schon so gemacht, wie wir das kannten von Apps, die durch den Store gegangen sind. Ne? Also die entsprechenden Texte da schon richtig hingelegt, die Formulierungen so gemacht, wie wir das bei mehreren anderen Apps gesehen haben. Die Preise gut hingeschrieben, gut lesbar. Also es gab ein Monats-Abo und ein jährliches Abo. Ne? Und dann halt eben letzten Endes dann auswählbar und Restore und alles, was dazu gehört. So, dann haben wir das eingereicht und es sind rejected worden wegen einer Kleinigkeit. Ja, haben wir die korrigiert, wir haben wieder eingereicht, sind rejected worden. Warum? Jetzt waren sie mit dem Text auf dem Button nicht glücklich, obwohl dieser Text bei vielen anderen Anbietern auch so auf dem Button steht. Dann haben sie gesagt, das muss so und so heißen. Haben wir das und das drauf geschrieben, also so und so drauf geschrieben, habe es angereicht, wieder rejected worden, wieder wegen irgendeinem banalen, blöden Ding, wo irgendwas noch mit einem Wort anders geschrieben werden sollte. So, dann wieder eingereicht und dann sind wir dann letzten Endes durchgegangen. Und dann hat das nochmal irgendwie 14 Tage gedauert, bis sie dann unsere In-App-Purchases letzten Endes durchgewunken haben, weil die ja nochmal durch ein separates Review durchlaufen, der das dann nochmal prüft. Und ich glaube, da sind wir auch nochmal ein- oder zweimal rausgeflogen. Aus der Loop mussten das wieder einreichen. Das sind aber dann die In-App-Purchases selbst. Und das hat also, wie gesagt, ewig gedauert. Bestimmt einen ganzen Monat, um so ein blödsinniges kleines Ding auszurollen. Und an der Stelle frage ich mich dann immer, wenn da so viele Leute drauf geguckt haben damals, wie kann denen das, wenn sie das immer noch so machen unter der Hypothese, dann heute passieren, dass sie da sowas durchwinken, was $250 die Woche kostet und eigentlich keinen funktionellen Inhalt hat.
Also ich kann mir,
wir haben alles durch die Mangel gedreht, jeden blöden Textbuchstaben.
Also was ich mir vorstellen könnte, ist halt zu heutigen Zeiten, weil es ja die Zahl an Apps, die In-App-Purchases anbieten, ist ja gigantisch gewachsen. Dass sie das nicht mehr ganz so machen, dass da irgendwas automatisiert wurde und vielleicht sieht man das nicht mehr und da scheint ja dann definitiv was nicht zu funktionieren, weil ansonsten muss man ja ganz klar sagen, müsste Apple mal einführen, wer das durchgewunken hat von den Reviewern und die dann irgendwie mal zumindest überprüfen, wie das passieren kann, weil es kann ja nicht sein, dass solche Sachen, die so eindeutig, das muss ja auffallen, ich meine, wir reden ja über Mondpreise, ja, und das muss ja auffallen, dass das Käse ist. Mhm. Also habe ich kein Verständnis für, dass da irgendjemand auch in einem Review-Team sagt, boah.
Ja, es ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar. Ja. Wie auch immer, also es muss eine Automatisierung sein, sonst würden die Sachen ja nicht durchgehen. Also ich glaube nicht, dass da ein Mensch involviert war, sonst würde der das ja sehen.
Aber da kann ich mir auf der anderen Seite nicht vorstellen, wenn sie damals so pingelig darauf geschaut haben.
Ja, das war aber neu, hast du ja gesagt.
Gar nicht mehr?
Ne? Ne, da war ja in der Purchase also, neu und da haben die natürlich drauf geachtet. Okay.
Naja, gut, okay. Mag ja sein, dass es dann irgendwie da jetzt durchrutscht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man solche Sachen wie 250 Euro in der Woche hat, da sollte man doch mal genauer drauf gucken als 250 im Monat.
Definitiv, ja. Ne? Deswegen, also dass der Mann mich auch, um da vielleicht zu einem Punkt zu kommen, Fakt ist, da ist definitiv sehr stark Nachholbedarf seitens Apple. Da muss Apple dringend nochmal ihre Hausaufgaben machen und halte ich auch für sehr wichtig.
Ja, richtig. Gut, wo wir schon bei Entwicklerthemen sind, gerade noch eine Sache, was jetzt auch in der vergangenen Woche hier einmal durch die Entwicklersphäre und auch durch Twitter und Co. getrieben worden sind. Das ist, Apple hat angekündigt, dass sie jetzt bald ihre DTVs zurückhaben wollen. Das sind ja die, jetzt habe ich ganz vergessen, wie DTV ausgeschrieben hieß, Developer
Transition.
DTK, stimmt, ich habe es nur falsch geschrieben, deswegen war ich auch irritiert. genau, danke. Also ihre DTKs zurückfordern. Und ich habe ja auch eins hier stehen, darf leider nicht drüber sprechen, aber was ich jetzt erzähle, das ist öffentlich überall zu lesen gewesen. Und zwar haben sie den Entwicklern diese Woche, Ende letzter Woche war das, ne? So Freitag oder Donnerstag oder sowas, hatten sie eine Mail geschrieben und haben gesagt, hier, übrigens wollen wir bald dein DTK zurück. Das war ja auch angekündigt, das ist nur ein gemietetes Gerät für ein Jahr. Und sie würden dann bald eine Adresse liefern, wo man das hin zurückschicken solle. Man soll doch schon mal seine Verpackung suchen. Das war eigentlich nur eine nett gemeinte Mail. Und dann hingen sie so hinten dran. Ach so, übrigens jemand, der danke für deine Teilnahme. Und weil du teilgenommen hast und wenn du uns das DTK zurückgeschickt hast, bekommst du von uns einen Gutschein über $200. So, und das klang ja erstmal so ganz gut, Sternchen dran, ja, welches du für einen M1 Mac deiner Wahl ausgeben darfst. So, ja, also erstens stand da schon wirklich dran für einen M1 Mac. So, dann dachtest du schon, habe ich ja gerade einen gekauft. Ich hätte ja jetzt lieber einen M1X Mac gekauft. Ja, so, sehr seltsam eingrenzend. Guck dir mal das Sternchen an. So, Sternchen nachgeguckt, gültig bis Ende Mai 2021. Ja, also der Gutschein. So, dann dachte ich mir schon so, naja, holla die Waldfee. Die lassen diesen Gutschein auslaufen, bevor die WWDC ist und damit auch vor der nächsten Möglichkeit, auch überhaupt irgendwie Macs anzukündigen. Das ist ja eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Jahr zur WWDC Macs kommen. Ja. Und dann lassen sie das direkt vorher auslaufen. Da bin ich ja auch ein bisschen angepisst gewesen. Ja. Also auf der einen Seite ist das zwar eine nette Geste und es stand nirgendwo, dass man damit rechnen könnte, so einen Gutschein zu bekommen, als man das DTK bestellt hat. Ja, ich wusste das und habe es trotzdem bestellt. Und ja, wie gesagt, einfach nicht damit gerechnet, sowas zu kriegen. In der Vergangenheit gab es mal sowas, aber das war ein bisschen, ja, nicht so wirklich vergleichbarer Fall. Also man sollte damit rechnen, was da auf dem Papier stand. Und da stand halt eben, dass es einfach nur zurückgeschickt werden muss und fertig. So, in dem Sinne war das ja ganz schön. Aber diese blöde Einschränkung auf Ende Mai, das hat mich ja gewurmt. Ne? Ansonsten hätte ich mich gar nicht beschwert. Aber das fand ich nickelig. Ne? So im Sinne von, jetzt haben gerade alle ihre M1 Macs bekommen. Ja? Wohlgemerkt, es ist Februar. Ja? Die M1 Macs, die sind im Oktober angekündigt worden. Und ich habe meinen im November gekriegt. Und jetzt im Februar heißt es, ja, ihr könnt euch einen M1 Mac kaufen. Ne? Dann dachte ich nämlich schon, was soll ich denn jetzt kaufen? Ich will eigentlich gar nichts kaufen. Ja? Ich will einen iMac haben, der wird garantiert danach kommen. Und also für mich genau dieses Problem. So auf Twitter alle möglichen Leute auch genauso am Jammern gewesen. Was ist das für ein Scheiß, Betrug, alles hier so scheiße gelaufen. Also es gibt viele Leute, die berichten, dass sie wohl Probleme mit ihrer Hardware gehabt hätten. Und kann ich übrigens nicht sagen, mehr darf ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ich hatte keine Probleme. Letzten Endes gab es da wohl auch, Dinge, die Apple hätte besser machen können. Aber da darf ich jetzt, wie gesagt, wegen NDA leider nicht drüber sprechen, weil das ganze Programm unter NDA ist. Ne? Aber letzten Endes gab es also genügend Gründe zum Jammern für viele Leute. Und das haben sie dann auch sehr laut getan. Und zumindest in meiner Twitter-Sphäre waren dann irgendwie so eine Handvoll Leute, die sich da schon spürbar drüber beschwert haben. Und dann vergingen irgendwie 2 Tage und dann bekam ich wieder eine Mail von Apple. Und da stand schon im Betreff, wir haben euch gehört und stimmen zu. Oder irgendwie sowas, Pi mal Daumen. Das heißt also, sie hatten das tatsächlich zur Kenntnis genommen, was ja gerade bei DTV, die ja traditionell ein bisschen schwerfällig sind, muss man ja ehrlich gesagt sagen, also Developer Technical Support, ne? Also allgemein Developer Relations könnte man mal sagen, ne? Nicht nur Technical Support, Developer Relations manchmal ein bisschen schwer zu erreichen und so, wie wir jetzt auch gerade eben schon gesehen hatten. Dann haben die jetzt binnen 2 Tagen da irgendwie drauf reagiert und schreiben dann auch noch so, ja, wir sehen das auch so. Das habe ich noch bei Apple noch nie gesehen. Allein schon diese Mail hat mich gefreut. Ja, so. Und dann haben sie mich ja tatsächlich überrascht, weil sie haben erstens die $200 auf $500 aufgestockt, was ich schon dann sehr ordentlich finde für den Kaufpreis von dem Jahresabo von diesem Programm wohlgemerkt, wo das die Hardware-Miete mit dabei war. Von 550 Euro war das, glaube ich, hier in Europa. Vielleicht waren es auch, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwann um die 500 Dollar waren es auf jeden Fall. Und letzten Endes dann jetzt $500 Gutschein zu bekommen, das ist natürlich gut. Ne? Also da sagt keiner nein.
Ja.
Ne? Also dafür, dass ich jetzt nicht damit gerechnet hatte, das zu bekommen, ich wäre mit den 200 glücklich gewesen. Ne? Also sie hätten einfach nur sagen müssen, hier ein bisschen mehr Laufzeit von dem Gutschein, dann wäre ich glücklich gewesen. Aber 500 sage ich natürlich auch nicht nein. Und zusätzlich haben sie dann die Laufzeit tatsächlich auch verlängert bis Ende 2021. So, das finde ich okay. Ne? So.
Definitiv, und, ja.
An der Stelle, und sie hatten dann auch noch gesagt, nicht nur M1 Macs, sondern beliebige Apple-Produkte. So, und das ist dann letzten Endes jetzt alles, was sie da geschrieben hatten. Und kann man auch mal positiv sagen an der Stelle. Da ist dann jetzt doch der Richtige an der richtigen Stelle gewesen, der dann das gelesen hat. Und da wird dann auch schon mal drauf reagiert. Schöne Sache.
Ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall eine gute Reaktion. Ich hätte gesagt, wenn sie gar nichts machen, okay. Ist halt so. Mhm. Hat man ja unterschrieben. Aber wenn sie es machen, dann war die Entscheidung schon ein bisschen, ne? Wir reden hier ja nicht über ein Unternehmen, was gerade ums Überleben kämpft.
Ja, ne, das wurde natürlich auch überall gesagt. Ne? Was haben die verdient jetzt allein schon mit den M1-Verkäufen und so? Ne? Also da konnte man ja schon berechtigterweise Kritik äußern. Ne? Wäre natürlich schon schön gewesen, wenn sie das einen Tag nach der Ankündigung von den M1-Macs gemacht hätten. Ne? Dass sie gesagt hätten, hier, ihr könnt jetzt schon zurückschicken, dann könnt ihr euch sofort einen rabattierten M1-Mac kaufen oder sowas. Ne? Aber ja, so, ne, das haben sie halt eben nicht gemacht und jetzt können sie natürlich nur noch einen Gutschein machen. Ja gut, so, dafür haben sie das jetzt angepasst. Letzten Endes für die Leute, die es betrifft, natürlich eine schöne Sache. Und natürlich umso mehr Incentive jetzt, diese Box dann zurückzuschicken und einen vollwertigen M1-Mac zu bekommen. Das ist ja vor Serienhardware gewesen. Dementsprechend wird jetzt auch der Support eingestellt, wie an der Stelle kommuniziert worden ist. Also die Updates eingestellt. Ja, na gut. So, okay. Kommen wir als nächstes zu den Updates. iOS 14.5 Beta 1 hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon angekündigt. Ne? Ist ja dann das erste Release schon da gewesen, wurde interessanterweise noch ein neuer Build nochmal im Anschluss rausgeschoben, am Donnerstag oder Freitag war es, glaube ich, ne? Wo aber nicht weiter erklärt wurde, was der Hintergrund war, einfach nur eine höhere Bildnummer, natürlich keine Bemerkung dabei, wie so oft bei Apple in der letzten Zeit.
Vielleicht die Sicherheits-Updates, die sie bei 14.4 gelöst, ne?
Ja, ob das jetzt in der 5 mit drin war, das ist ja ein anderer Branch, das kann ich nicht beantworten. Könnte sein, dass sie sowas gemacht haben. Könnte aber auch sein, dass es irgendwo noch Probleme gab, weil nämlich dann zeitgleich mit diesem zweiten Beta 1 Update auch die Public Beta neu gekommen ist. Und das, fand ich so ein bisschen irritierend, aber manchmal tun sie das. Vielleicht haben sie da irgendeine Kleinigkeit einfach nur nacharbeiten müssen. Und letzten Endes, ein paar Bemerkungen zu der 14.5. Da ist tatsächlich einiges passiert, was so Kleinkram, also ein bisschen was Kleinkram ist jetzt aufgefallen, so rum gesagt. Das Erwähnenswerteste ist, dass in Apple Maps jetzt Crowdsourcing-Funktion drin ist. Ich glaube, sie hatten das zur WWDC angekündigt. Erinnere ich mich da richtig? So entfernt konnte ich mich daran erinnern, dass sie da irgendwie jetzt hier Unfälle, Gefahrenstellen, Geschwindigkeitsmessungen einführen wollten. Aber ich meine, ich habe es gleich wieder vergessen, weil nicht in Deutschland.
Natürlich nicht. Also ich muss zugeben, ich finde die Funktion an sich gut. Habe die früher auch mal gern bei Waze benutzt. Jetzt halt aufgrund von Datenschutz eher ungern nutze. Aber generell finde ich es eine super Sache. Waze hat mich auch schon auf einiges damals hingewiesen, auf ein Auto am Seitenstreifen und sowas und Sachen auf der Fahrbahn und so. Also das klappt echt gut für so ein Crowdsourcing-Ding. Gerade in Deutschland sind die Deutschen ja meist nicht so die großen Crowdsourcer. Und deswegen war ich da immer sehr begeistert, fand es immer super schade, dass Apple nichts hat. Und umso bescheidener, dass das auch mal wieder US-only wird. Ich habe so das Gefühl, irgendwann stellen sie auch das iPhone, den iPhone-Verkauf ja ein. Und dann,
ob das jetzt US-only ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe das selber ausprobiert und Siri hat mir gesagt, das ist nicht unterstützt. Denn man kann Siri sagen, hier, hey Siri, melde einen Verkehrsunfall. Ups, jetzt habe ich Siri getriggert, Entschuldigung.
Verkehrsinformationen für eine Strecke zu einem bestimmten Ziel. Oh,
ja, genau. Psst. Gut,
das
sorry.
Das müssen wir zensieren.
Ja, genau, piep.
Jetzt werden wir noch bei YouTube geblockt wegen lizenzrechtlichen Gründen, weil Siri quatscht.
Ups. Nein, Quatsch. In ein paar Sekunden darf man ja zitieren, habe ich gelernt. Also das ist nicht so schlimm. Was wollte ich gesagt haben? Achso, also man kann Siri sagen, dass sie so etwas registrieren soll. Und wenn man ihr das sagt, also in andersrum nochmal gesagt, also in der Maps-App in 14.5 Beta 1 sehe ich nichts. Ich hatte reingeguckt, Route gestartet und es kam halt eben dort ein ganz anderes Menü als also diese eine Button,
den ich hatte gelesen,
in den Screenshot sehen konnte, der fehlte.
Ich hatte gelesen, dass das nicht mal in den USA überall ist, sondern auch da nur.
Echt?
Regionen,
okay. Ja. Aber ja, es ist schwer auszuprobieren für eine Route, wo der Startpunkt deiner sein muss. Hatte ich versucht, nach Amerika mir eine Route machen zu lassen, gibt's nicht. Warum auch nur. Okay, aber was ich sagen wollte ist, und dann kam ich auf die Idee, probierst du das mal mit Siri? Hab dann hier gesagt, Siri, hier ist ein Verkehrsunfall. Und dann sagt sie dann, oh, das kann ich in Deutschland leider nicht. So, und dann weißt du schon, wo der Hase hängt. Oder Sprichworte sind immer meine Lieblinge hier. Der Hase ist im Pfeffer, ne? Oder wo ist er?
Also in dem Bericht sah das ja, war das ja auch auf CarPlay dargestellt, ne? Dass du da so drei Möglichkeiten hast, in CarPlay die Sachen anzugeben. Die Frage ist, ob das da vielleicht möglich ist.
Ja, ich habe das aber woanders auch noch mit Screenshots gesehen von Maps auf dem iPhone. Also das ist da zu sehen. Das ist der Button rechts oben, wenn man diese Schublade hochschiebt. Und da ist bei uns, glaube ich, Übersicht. Ich weiß nicht, wie sich das dann ändert konkret, aber da ist dann dieser Button gewesen in den Screenshots. So, also wie gesagt, gibt es leider nicht. Sieht natürlich hübsch aus. Ich würde mir schon wünschen, dass das hier hinkommt. Auch im Allgemeinen von der Idee. Ich weiß gar nicht, warum sie da in Deutschland so problematisch sind. Da hätten sie ja jetzt von mir aus hier die Geschwindigkeitsmessungen rauslassen können. Ja,
nee.
Also nein, ich meine jetzt, wenn das nach deutschem Recht nicht geht, wo drüber diskutiert
wurde an
verschiedenen Stellen. Aber ja, scheint dann auch wieder nicht das Hauptproblem zu sein. Ne? Gibt, und dann frage ich mich, warum sie das nicht ausrollen.
Es gibt eine explizite iOS-App, die das macht.
Ja,
vor Blitzerwarnung. Und die ist auch nicht verboten.
Ja, da gab es ja auch irgendwelche Tricks.
Das ist ja eine Grauzone.
Ja, naja, genau. Aber ich kenne mich da nicht aus, also kann ich auch nichts zu erzählen.
Aber generell, wie gesagt, dass man das mit Siri kann, wäre noch dreimal genialer, weil dann muss ich nicht mehr auf dem Bildschirm rumtippen, sondern kann Siri das sagen. Großartig. Ja, wie gesagt, mega schade, dass nur in USA so wie es aussieht, weil, naja, wie gesagt. Ich, wie gesagt, warten wir mal ab. Irgendwann stellen sie auch den iPhone-Verkauf ein und sagen, nee, komm, wir bleiben in den USA. Hier, US only alles.
Ja, nein, wegen, das jetzt, wegen Reichtum.
Genau, wegen Reichtum beschlossen. Wir lassen das. bisschen schade, aber gut, eine weitere Funktion. Mal gucken, wann irgendwann mal. Übrigens, falls einer von Apple zuhört, wir warten auch noch dringend auf Apple Pay per iMessage. Oder wie man das auch nennt, Apple Pay Cash, glaube ich, ne?
Ah, ja, richtig, Apple Cash, ne?
Apple oder Pay. Ich glaube, Apple Pay Cash.
Oder Apple Pay Cash?
Ja.
Apple Cash Pay?
Ne, Apple Pay Cash, glaube ich, heißt es.
Oder also, dass Fitness man Plus.
Pay Cash.
Ja, Fitness Plus natürlich auch. Aber vor allem ja. Apple Pay Cash, dann könnte ich endlich PayPal löschen. Und
Lookaround möchte ich langsam mal haben. Aber da sind sie ja auch in Amerika lang.
Ja, okay, das gehört. Aber das ist jetzt auch nichts, was ich so krass mache. Das ist schön, aber da würde ich Apple Pay Cash würde ich schon 10-mal mehr benutzen, deswegen.
Ja, dann möchte ich trotzdem alles haben. Warum nein? Warum nicht?
Es geht ja darum, wenn man Prioritäten setzen muss, dann wäre mir Apple Pay Cash 3-mal lieber. Deswegen, das meinte ich.
Ja, gut.
Und scheinbar muss man aber ja Prioritäten setzen. So wie es aussieht. Teilweise.
Ja, genau. Aber apropos Prioritäten setzen, sehr, sehr guter Übergang. Siri kann noch was Neues. Und zwar jetzt die Standardmusik-App einstellen. Das meinte ich mit Prioritäten setzen. Natürlich.
Wer braucht das von uns?
Ja, gut, wir sind ja sowieso alle alle Apple Music-Nutzer, ne? Aber jetzt zum Beispiel für die Spotify-Hörer unter der Hörerschaft, die werden sich jetzt wahrscheinlich freuen. Denn sie mussten ja bisher, wenn sie zum Beispiel von Siri da irgendwie Musik hören wollten, dann immer speziell dann immer nochmal von Spotify dazu sagen. Und das kann man halt eben jetzt einstellen. In dem Sinne finde ich das tatsächlich gar nicht mal so falsch, ne? Also
was beim Mail-Client angeht, finde ich das auch vernünftig. Ja, genau. Ne? Weiß man, ob das auch bei der HomePods dann geht?
Hier wurde von iOS gesprochen, ob das jetzt bei den HomePods auch geht, weiß ich nicht, aber ich meine, wo ich gerade drüber nachdenke, dass es allgemein angekündigt worden ist.
Ja, also es macht ja auch nur Sinn, wäre blöd, wenn deine HomePods das nicht können oder dein iPhone schon, wäre total albern. Also
genau.
Generell würde das ja Sinn machen. Schön für Leute, die das, die nicht Apple Music haben und stimmt dann praktisch, ja.
Ja.
Mal, da bin ich auch.
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich halt eben kein Spotify und so installiert habe. Aber Siri soll fragen, wenn man irgendwie nach Musik fragt, ab der Beta.
Ja, so nett.
In dem Sinne ganz schön, dass das jetzt geht. Ja, und um denn hier die Kiste mit den 14.5 Beta 1 Features zuzumachen, beim iPad oder bei iPadOS ist es jetzt so, dass die Schriftenerkennung auch auf Deutsch funktionieren soll. Ihr erinnert euch vielleicht dran, dass ich da mal drüber geschimpft habe, wie schlecht das war im Herbst.
Ja.
Die Schrifterkennung. Und dann im Nachhinein erst realisiert habe, dass das gar kein Deutsch spricht oder liest, sondern nur Englisch. Und das Deutsche halt eben sehr schlecht verstanden hat und das Englische aber super. Das habe ich ja dann später nochmal nachgereicht, als ich das erkannt hatte. In dem Sinne freue ich mich da jetzt sehr. Mein Problem ist, ich konnte das nicht testen, weil mein Stift ist verschwunden. Sacra Zement, Halleluja.
Noch ist mal. Nicht schlimm, der Thorsten verliert seinen auch ab und zu, der kauft immer einfach einen neuen.
Ups.
Ja, ich sehe schon, irgendwann zieht Thorsten, du ziehst ja bald aus, dann ziehst du aus, dann
findest du den Schrank. Ich habe einmal den Stift verloren. Jetzt sagst du das ständig. Das stimmt ja gar nicht.
War es wirklich nur einmal? Okay, gut. Dann ja. Muss ich mich entschuldigen.
So schnell also passiert.
Ja, das stimmt. Ich muss zugeben, ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wo meiner ist, ich befürchte.
Das Schlimme ist ja, dann habe ich den irgendwann wiedergefunden, den einen.
Und nein!
Ja, und dann hatte ich zwei und mittlerweile ist er wieder weg.
Sehr gut.
Ich wollte schon sagen, kannst du ja mir verkaufen, aber so ein schlechtes. Ja, den alten habe ich auch gefunden. Den alten, den hatte ich in der Schublade.
Aber ja, den neuen habe ich leider noch nicht, den kriege ich erst beim neuen iPad. Und
ja,
noch
dieses Jahr, ne? Sollen tolle neue Sachen kommen.
Ja, mal gucken, was das Tolles Neues kann. Generell ja, bin ich jetzt nicht super weit weg, mal ein neues iPad anzuschaffen. Mal sehen, aber
abwarten.
Genau, mal abwarten, was so kommt. Aber der Stift ist auch sowas, weißt du, das kauf ich mir damit bei. Aber irgendwie brauche ich ihn irgendwie nie, weil also benutzen extrem selten. Trotzdem cool, dass die Schrifterkennung jetzt geht.
Ja,
bin
genau.
Finde ich gut.
Ja, genau. Es wird bestimmt von vielen Leuten, also gerade Leute, die zum Beispiel jetzt hier Vorlesungen, Notizen bei Vorlesungen oder sowas machen müssen, das ist dann schon jetzt so im Studien- oder Schulkontext, ja, wo man zum Beispiel auch schon mal Formeln aufschreiben muss oder Grafiken malen muss oder sowas, geht das ja doch immer noch deutlich besser, wenn man das so in so einer App alles so wie auf so einem Block runterschreibt.
Kannst du zehnmal besser, also wenn er mal eine Tabelle eben malen muss oder ne, wie du sagst, eine Formel mitschreiben oder so, das ist einfach super blöd, das kannst du nicht tippen. Ne? Und das ist einfach saupraktisch, wenn du einfach sagst, komm, das schreibe ich mit. Und noch praktischer, wenn er das Ding dann übersetzen kann. Ich hatte dafür immer eine App auf dem iPad, eine externe, GoodNotes, die konnte dann auch Handschriften direkt erkennen. Selbst meine, und das heißt wirklich was. Also wenn die meine Handschrift entziffern kann, das ist schon wirklich eine Kunst. Nicht mal ich kann die lesen. Und da war das ist deswegen praktisch, weil du dann auch einfach global suchen konntest und er hat ja deine handschriftlichen Dokumente durchsuchen und gesagt, hey, da ist das. Das ist ja schon echt cool. Also das hat mir immer gut gefallen. Könnte man jetzt auch in der Notiz-App, müsste man mal ausprobieren.
Ja, genau. Prinzipiell müsste das jetzt überall gehen. Das ist ja dieses System-Feature, was...
Ach stimmt, das geht ja auch mit Suchleisten und sowas. Ne?
Genau, was in den Textfeldern und so funktioniert und halt eben dann in den Editoren ganz toll eigentlich hinterlegt ist. Also Notes hatte das ja auch schön so, dass man hier das direkt erkennen lassen konnte oder halt eben auch einfach nur freihändlich hinkritzeln, wie man wollte, unterschiedliche Modis. Ja, werde ich gerne ausprobieren, wenn ich meinen Stift wiederfinde. Ich werde mal auf die Suche gehen müssen.
Ich werde es mal ausprobieren.
Ja, tu das.
Ja, ja, da fehlt so noch die Find My-Funktion für den Stift.
Stimmt. Ja, der nächste, ja, der Apple Pencil 3 kriegt nur einen Strip.
Ja, bitte. Bitte, Apple.
Das wäre gut, ja. Wenn sie den noch da reinkriegen.
Sonst, tue ich genau. Sonst hau ich irgendwie einen AirTag dran oder so.
Oh, das wäre aber ja,
das ist auch eine Idee.
Schraube durchdrehen, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ja. Solange du die Spitze nicht abbrichst, alles gut.
Ja. Ja. Stimmt, ja. Ja, ansonsten haben wir noch ein Update, und zwar macOS Big Sur bekommt 11.2.1.
Ja gut, das hatten wir ja eben quasi schon gesagt, ne? Also hier wegen Vulnerability, wegen Batterieproblemen.
Die Batterieprobleme hatten wir angesprochen schon, die sind behoben. Aber das, wir hatten es, glaube ich, nicht besprochen letztes Mal, aber es wurde, wurde ja schon viel drüber gesprochen. Und zwar gab es ein Problem mit der mit dem Sudo-Befehl im Terminal. Also man konnte sich Root-Rechte verschaffen, lokal auf den Geräten, ganz wichtig, nicht remote-mäßig, das ist, wäre dann eine viel dramatischere Sache. Lokal auf den Geräten ging das. Auch hier mal gesagt, sperrt eure Rechner, wenn ihr davon weggeht, wenn ihr nicht möchtet, dass einer dran geht. Und mache ich auch immer, außer ich bin hier zu Hause im Homeoffice und ist eh kein Mensch da, dann gehe ich auch mal so kurz weg, ohne den zu sperren, weil wer soll dran gehen? Ja, aber ansonsten sperrt ihn immer.
Mhm. Ja, wir hatten ja in der letzten Zeit immer wieder mal über Sinn und Zweck der Taskbar gesprochen.
Touchbar.
Touchbar, danke.
Heute ist nicht dein Tag mit den Worten, ich merke das schon.
Nee, heute, das, ne, ja, also wie du das vorletzte Folge oder so schon gesagt hattest, die Touchbar hat eine Funktion, Entschuldigung, eine Funktion, die ich mir da immer drauf lege, und Sascha hatte ich das mal gezeigt und seitdem ist er da auch ein sehr großer Fan von, und zwar halt eben die Bildschirmsperre. Also das ist nicht standardmäßig drauf, aber das kann man sich drauf konfigurieren in den Einstellungen. Und ich lege mir das immer so ganz nach rechts auf die Standardtasten, aber so, dass ich die halt eben die ganze Zeit sehe, da wo die Lautstärkeregler und das auch sind.
Aber kannst du über Hotkey auch schnell machen.
Ja, kann man über Hotkey machen, aber so ist
es natürlich Command Q.
Ja, aber das musst du dann erstmal erwischen statt eine Taste.
Ja.
Aber gut, also wie gesagt, man braucht die ja für nichts. Deswegen also, mache ich das da gerne drauf.
Ja, also ich wollte nur sagen, das ist zwar eine coole Funktion, wir hatten die auch besprochen beim Thema Touchbar, aber ich möchte nur noch mal heranführen, dass das für mich nicht für den Erhalt der Touchbar spricht. Also es reicht mir, wenn sie einen Button machen, der konfigurierbar ist. Oder ich drücke auch den Shortcut, das ist mir egal. Hauptsache die Touchbar kommt weg.
Ja, gut, zur Not würde ich jetzt auch den Shortcut wieder drücken, aber so eine Taste hinlegen, das freue ich mich dann zumindest ein kleines bisschen, immer die Taste drücken zu dürfen. So, und das Schöne daran ist, man steht halt eben einfach auf, drückt auf diese Taste und dann ist das Gerät gesperrt. Ne? So, und dann der Monitor bleibt dann noch einen Augenblick an, aber der geht dann von alleine aus. Das war's dann. Aber wo wir schon bei Empfehlungen sind, ich empfehle ja grundsätzlich halt eben eine automatische Bildschirmsperre auch einzurichten, gerade wenn man den Rechner nicht nur zu Hause benutzt. Zu Hause kann man das jetzt als nicht relevant sehen. Klar, wenn da jetzt sowieso die ganze Familie rangeht, dann ist das letzten Endes auch müßig. Aber wenn man den Rechner auch mit rausnimmt, dann würde ich den immer so konfigurieren, dass der nach ein paar Minuten spätestens in die Bildschirmsperre geht. Also nicht allzu lange offen bleibt, wenn man ihn tatsächlich mal ungesehen mal irgendwie stehen lassen sollte. Und dann ist man da relativ auf der sicheren Seite, weil viele Sachen halt eben mit direktem Zugang zu tun haben. So, und genauso ist das, deswegen kommen wir ja drauf, hier bei der Sudo-Vulnerability auch gewesen. Man muss also einfach nur Zugang zu irgendeinem Nutzer haben. Wo glaube ich, weiß nicht, ist der Gastnutzer da auch betroffen gewesen? Ich glaube nicht, ne? Das ist so ein spezielles System, was sie da hochbooten. Meine auch, dann. Aber sie sagten ansonsten, jeder normale Nutzer ist halt eben betroffen, egal ob er Adminrechte hat oder nicht. Man kann halt eben dann da mit so einem Skript, das haben sie auch auf Twitter überall gezeigt, dann da halt eben so eine Sudo-Escalation machen und dann ist man halt eben dann root an der Stelle. Ne? So, und das ist natürlich vermeidenswert und deswegen hat Apple da jetzt auch sehr zügig dann eben die 11.2.1 nachgeschoben, wo das dann entsprechend behandelt worden ist. So. Das ist doppelt. Das genau, kann man rausschmeißen.
Jetzt zu unserer neuen Sektion, die sich irgendwie ansiedelt, ne? Automotor. Automotor und Apple Car. Haben wir sie jetzt mal getan. aus lizenzrechtlichen
Gründen. Warum nur?
Und deswegen, ja, haben wir sie jetzt mal ein bisschen angepasst. Ja, und zwar, Apple pausiert Verhandlungen mit Hyundai und Kia.
Ja, lass mich das vielleicht mal so in einem Rutsch erzählen. Das ist mal wieder so eine Timeline gewesen. Das muss man so timelineartig mal einmal gerade kurz runter erzählen. Und zwar, das Ganze, letzte Folge haben wir ja schon gesagt, so, ui, also ich meinte das, ne, wenn Apple da nicht anfängt zu jammern, ja, weil der Hyundai-Chef, der hat mir viel zu viel gequakt. Ne,
das konnte Leben. Nicht gut so. Gehen.
Ja. Genau, das konnte nicht gut gehen. Und genau so ist es gewesen. Ja, Bloomberg berichtete schon, kurz nachdem wir letzte Woche die Aufzeichnung gemacht hatten, Apple pausiert Verhandlungen mit Hyundai, Kia, sind nicht glücklich über Leaks. Ja, so, dann irgendwie einen Tag später berichtet dann Bloomberg wieder, Hyundai ist draußen, weil sie den Mund nicht halten konnten. Ja, so, also jetzt sind sie wirklich draußen gewesen. So, dann Börse stürzt ab. Hyundai minus 8,4%, Kia minus 14%. Ja, so haben sie sich selber irgendwie ein Bein gestellt. Ja, aber das war ja, wie gesagt, zu erahnen an der Stelle. Ja, und dann ging es aber weiter. Und zwar hieß es dann hier, Nikkei meldete, Apple soll mit mindestens 6 japanischen Autoherstellern in Verhandlungen sein. Hui, jetzt haben sie aber die volle Breitseite aufgemacht. Wahrscheinlich auch vorher schon. Ne? Nur Hyundai war halt eben die Einzigen, die was gesagt haben. Interessanterweise, Nissan dann wiederum am nächsten Tag, das war dann glaube ich gestern oder wann, Nissan-Chef sagt bei der Quartalspressekonferenz darauf angesprochen, wir würden gerne ein Apple Car bauen. Ja, also es gibt auch Leute, die da sofort Ja sagen würden, scheinbar. Nissan hat jetzt auch, glaube ich, einen ganz guten Ruf. Ich weiß nicht, ne? Ich habe ja schon mal so zwei vor Ewigkeiten Nissans gefahren, aber das waren sehr, sehr einfache Autos, aber ich habe keinen Vergleich mehr zu heute. Aber sie haben ja eine gewisse Ähnlichkeit mit Renault, was ich ja fahre, deswegen sind sie mir eigentlich einigermaßen vertraut. Das ist natürlich alles nur so Hörensagen und so, geht jetzt in die nächste Runde oder in die große Runde und sie sprechen halt eben jetzt mit allen möglichen. Was dann an der Stelle nochmal bestätigt, was wir ja letztes Mal schon gesagt hatten, dass sie scheinbar mit mehreren Herstellern im Gespräch sind. Ne? Da hatten wir ja letztes Mal hier auch schon PSA und was war das? GM, ne? Schon auch noch zur Sprache gehabt. Und in dem Sinne, also ich würde mich nicht wundern, wenn Apple mit allen spricht. Ja, so. Und letzten Endes machen sie es dann vielleicht mit Volkswagen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Mich wundert die krasse Tendenz zum japanischen Markt, dass sie gar nicht zu Hause fragen bei den US-amerikanischen Autoherstellern.
Ja, bei GM haben sie ja auch zumindest mit in der Liste gehabt.
Ja.
Letztes Mal war es ja mit dabei. Okay. Jetzt ging es um Japaner. Aber das hat ja auch Nikkei gemeldet. Das ist ja ein japanischer Nachrichtenseite, ja, okay, oder Dienst. Und die hatten dann wohl von irgendeinem Insider aus japanischen Autoherstellern dann gehört, dass da mit mehreren gesprochen würde. Deswegen, das muss nicht ausschließlich sein, ne? Aber das sind mindestens 6 Japaner, die jetzt noch in der Diskussion sind. Wir wissen ja, dass GM und Peugeot auch Gespräche zu führen scheinen. Also ich nehme mal an, dass sie da einen Querschlag machen. Ne? Es gab ja damals schon mal Gerüchte, dass sie schon mal mit BMW gesprochen hatten, aber die hatten ja dann wohl lachend abgelehnt und da wird man dann auch sehen, ob sie im Nachhinein mit weinendem Auge da sitzen oder nicht. Aber das ist dann wieder mal so ein
ja, das verstehe Thema. Man nicht.
Ja, gut. Also ich verstehe solche Firmen natürlich letzten Endes. Ne? Das Problem, was Hyundai da hat, was sie ja auch sagten, dass sie sich selber da als Innovator sehen und da jetzt nicht als simpler Hersteller gesehen werden wollten, kann ich ja auch nachvollziehen. Ne? Also letzten Endes.
Du kannst doch trotzdem Innovation machen und auf der anderen Seite ein Standardsystem herstellen.
Ja, also ja, aber die Frage ist, was möchtest du? Ne? Also wenn so ein Apple-Car dann letzten Endes nur mit Apfel-Logo vorne drauf kommt, ja, dann ist es ja quasi egal, von wem das hergestellt wird. Ja,
deswegen
wird, ne? Darauf will ich hinaus.
Ja, deswegen ist es ja auch egal, ob Hyundai das herstellt oder nicht. Die machen doch so oder so ihre Innovationen.
Ja, aber du machst ja, du verkaufst ja irgendwo auch dein eigenes Know-how. Das darfst du nicht vergessen. Ne? Und gerade die deutschen Autohersteller weltweit bekannt für ihr Know-how und denen man nichts weltweit das nicht das Wasser reichen kann, was Qualität und Verarbeitung angehen, sind sehr empfindlich, was das angeht. Ich meine, möchtest du dein Know-how wirklich, das wird ja kein riesiger Gewinn sein, je nachdem, dafür abgeben und die Konkurrenz selber sehr, sehr hoch setzen. Das darfst du ja immer nicht vergessen. Also, wie stehst du selber da? Ne? Gibst du das wirklich ab?
Aber den gleichen Fehler haben die Banken doch mit Apple Pay gemacht, die so lange gewartet haben.
Ja, klar. Ja? Genau, also, deswegen ist das ja so eine Abwägung.
Also, ich halte davon nichts. Ja, das ist einfach ein neuer Markt, auch für die Autohersteller. Und selbst wenn sie ihr Know-how haben, die können doch dadurch nur gewinnen. Die haben einen weiteren Absatzmarkt, aber die verraten doch eh nicht ihr komplettes Know-how, genauso wie Apple das nicht macht. Das sind doch dann auch Pakete, wo du nicht reingucken kannst, wie diese SoCs.
Aber wie ich das letztes Mal auch schon gesagt hatte, würde Apple für Apple im Auftrag, also wenn das jetzt zwei unterschiedliche Firmen wären, im Auftrag was herstellen, ne, da würdest du auch Nein sagen, weil die sehen sich in dieser Position garantiert nicht. Ne? Wenn mal angenommen, sie hätten jetzt Fertigung. Ja? So, und wenn jetzt jemand anderes hinkommt und sagt, ich möchte jetzt das Hyundai-Car machen und Apple sagt dann, ja klar, komm, wir bauen dir das. Nee, garantiert nicht. Genauso wie Apple auch die eigenen Prozessoren nicht rausgibt, wollen die halt eben dann auch das Know-how von Fertigung und so weiter da behalten. Und genau das ist das, wo man halt eben gucken muss. Also manche Hersteller, kann ich nachvollziehen, neigen eher in die Richtung zu sagen, hey, das ist unser Know-how, das soll bei uns bleiben und bei uns in der Marke vor allen Dingen bleiben. Und andere wiederum, denen ist das vielleicht auch egal, ne? Die dann irgendwie da jetzt nicht. Aber wahrscheinlich dann auch eher Hersteller, die jetzt da nicht besonders innovativ sind.
Ja, und vor allem auch, denke ich mal, nicht so im großen Premium-Segment. Ne? Also alles, was wir da jetzt hören, sind ja die Standardmarken der japanischen Hersteller zum großen Teil. Ne? Also die haben ja alle zum großen Teil noch Premium-Marken. Da werden sie das mit Sicherheit nicht drunter fertigen, weil sie das auch sagen werden, Teufel werden wir tun. Ja, also klar, jeder Know-how abgeben, also oder für jemand was abgeben, man darf aber nicht vergessen, Tesla-Teile sind ja auch zum großen Teil von Mercedes, ne? Weil sie es selber nicht herstellen und die kaufen sie halt bei Mercedes ein. Und dadurch Mercedes gesagt hat, können wir machen, ne? So Schalter, Gangwahlhebel und sowas, ne? Geben die ja ab, verkaufen die ja, aber sie bauen sie ihnen nicht ein. So, und weil Mercedes gesagt hat, nee, das können wir schön selber machen. So, das werden wir nicht tun.
Ja, gut.
Ne? So, weil sie natürlich sagen, das ist unsere Sache, warum wir das so gut machen. Und wenn das alles so super simpel und einfach wäre, hätte es ja auch immer jeder schon stets und ständig kopiert. Jetzt sind natürlich japanische Autos sehr gut. Das muss man ihnen ja lassen. Sie bauen sehr zuverlässige Fahrzeuge. Aber das tritt ja hier alles nicht in den Vordergrund beim Apple-Auto. Da wird ja Apple vieles selber bestimmen wollen.
Ja, genau.
Und man darf auch nicht vergessen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple sehr kulant ist, was Verhandlungen angeht. Bin mir ziemlich sicher, Apple wird bei den meisten Sachen sagen, nö, das machen wir so oder gar nicht. So, und da kannst du natürlich gerade bei deutschen Autoherstellern auch auf taube Ohren treffen, die dann sagen, pff, dann halt nicht. Weil Staube die sind nämlich auch, ja. Ähnlich, ja, so.
Ja, aber, also. aber dann verstehe ich nicht, warum Hyundai dieses eGMP gemacht hat. Da ist ja ein Standardsystem, wo jeder eigentlich hingehen kann und sein Auto seiner Wahl draufsetzen kann, sein Design, was er möchte. Aber der Unterbau ist komplett von Hyundai. Die ganze Technologie ist von Hyundai. Know-how ist von Hyundai. Da kann sich eigentlich jeder dran bedienen und dieses System machen. Warum sollte das Apple denn nicht machen? Genau dafür haben die das doch hergestellt.
Ja, aber Apple wird das bestimmt nicht nutzen.
Ja, warum denn nicht?
Weil Apple was Eigenes entwickeln möchte.
Ja, aber wenn Hyundai, wenn Apple wirklich alles komplett neu macht, dann haben sie ja das Know-how, dann brauchen sie ja kein Hyundai. Die brauchen ja irgendeinen, der das Know-how hat, für diese Chassis zu bauen oder was auch immer zu bauen.
Ja, zu bauen, also zu fertigen, aber ja. Nicht zu entwickeln.
Ja, wir hatten ja letztes Mal gesagt, auf so einer Plattform aufzubauen, ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
Nein, nein, schlecht ist sie nicht, das habe ich nicht gesagt.
Wir sind ja jetzt bei Hyundai sowieso draußen, da werden sie natürlich jetzt auch nicht die Plattform von Hyundai nehmen. Ne? Also in dem Sinne wird das dann schon eine Abhängigkeit zu dem entsprechenden Fertiger geben und das wird man dann halt eben sehen müssen, was die dann da haben. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn sie ja sowieso schon Akkutechnik machen und wahrscheinlich werden sie andere zentrale Komponenten wie Motoren oder sowas vielleicht auch noch zumindest selbst entworfen haben und so wie das Tesla auch gemacht hat, würde mich nicht wundern. Letzten Endes, wir hatten ja schon gesagt, also da sind sehr viele Sachen dabei, die Apple auf jeden Fall selber machen wird. Das Design auf jeden Fall, die Akkus wurden ja letztes Mal auch auf jeden Fall genannt. Mhm. Und auf Komponentenebene, klar, ne, sie brauchen also jemanden, der jetzt dann mit Erfahrung ihnen hochwertige Komponenten fertigen beziehungsweise liefern kann, die letzten Endes dann vernünftig brauchbares Auto ergeben. Ne? Das ist ja dann das Ding. Also so ein Auto ist ja verdammt komplex. Ne? Und das ist eine ganz andere Thematik als jetzt so ein Mobiltelefon von der Integration her. Ne? Die Menge der Teile, die da zusammenkommen müssen und die alle qualitätsgesichert werden. Also klar, Apple kann das alles, ne? Qualitätssichern und so, das und Sourcing und das können die alles, aber die haben halt eben jetzt nicht so viel Erfahrung im Automobilmarkt, dass sie da jetzt komplett ohne jemanden einsteigen können. Das hat man ja bei Tesla gesehen, wie schwer die sich am Anfang getan haben. Ne? Und das hat ja dann nicht nur mit Sourcing und Verfügbarkeiten zu tun, sondern dann auch noch mit der Herstellung, wie man bei Tesla sehr schön ja gesehen hat, weil weiß nicht, hat das Musk selber gesagt oder wer, dass irgendwie die Maschine, die die Maschine baut, das komplizierteste an der Autofertigung ist, ne? Also die Fertigungsstraße,
ja, klar.
Letzten Endes. Ne? So, und das ist ja so eine Sache, wo die deutschen Hersteller super toll bei sind und bestimmt viele andere gute Hersteller auch, ne? Zum Beispiel die Japaner, kann ich mir vorstellen, ne? Die ja das quasi geprägt haben, dieses Fertigungsstraßensystem, dass die alle wunderbare Kooperationspartner zum Aufbau von solchen Fertigungsstraßen und Qualitätssicherung und so weiter sind. In dem Sinne, ja, muss Apple halt eben nochmal gucken, welchen von potenziellen Kandidaten, und da gibt es ja dann wahrscheinlich viele noch, die eine gewisse Mindestmenge herstellen können und qualitätsmäßig das liefern können, was Apple haben möchte, dann letzten Endes zum Angebot stehen. Ne? Naja, gut. So, aber wo wir schon dabei sind, hier gerade noch zwei Gerüchte, beziehungsweise das geht auch so ineinander über. Und zwar CNBC meldete, jetzt am Montag war es, glaube ich, erstes Apple Car soll fully autonomous sein, also vollständig eigenständig fahren und kein Konsumerprodukt sein und in diesem Sinne sogar nicht gefahren werden können, also gar kein Lenkrad besitzen. Lustigerweise, Thorsten, ne, du hast es letztes Mal orakelt, ich habe das so weggewischt im Sinne von, aber Apple wird doch Konsumer machen wollen, ich kann mir das nicht anders vorstellen.
Ja. Denkt man.
Ich sehe das. Genau, ich sehe das auch weiterhin so, aber dieses Gerücht ist natürlich dann schon faszinierend, also dass es genau in die Richtung geht, wie du sagtest. Da stand dann auch tatsächlich noch drin, es ging also darum, dass das Enterprise-Only-Vehicles wären, also nur an Firmen verkauft werden sollen und da wurde dann als einziges Beispiel Food Delivery genannt, wobei das natürlich jetzt so oder so gesehen werden kann. Was ich mich allerdings dabei die ganze Zeit frage, ist das wirklich realistisch?
Ja, aber wenn
ein fahrerloses Auto, welches komplett autonom die letzte Meile abdecken kann, da wo es kompliziert wird, und dass sie das Apple mit dem ersten Wurf hinbekommen können soll und dann ein Auto, was sich darauf konzentriert, so zu sein, dass es nur so fahren kann. Ne? Also, dass es gar keine Möglichkeit, es zu fahren gibt, was ja dann bedeutet, das muss rock solid sein.
Ja, vor allen Dingen, ne, was ist denn das größte Risiko? Größte Risiko ist Personenbeförderung, weil da kann was schief gehen und das kann böse enden. Vielleicht starten sie wirklich mit Logistik.
Ja, das
Problem. Ja, aber schau dir mal an, wie unzuverlässig die aktuellen Autopiloten sind. Vor allen Dingen in allen möglichen Ländern.
Deswegen glaube ich halt, dass sie nicht mit Personenbeförderung anfangen, sondern vielleicht nur Logistik, also nur Auslieferung von Paketen oder so machen.
Ja, aber das nimmt ja leider das Problem nicht, dass du mit Personen interagierst. Ne? Du hast ja nun mal diese Dinger quasi, du lässt die dann halt eben einfach auf den Straßenverkehr los und wenn dann da jetzt irgendwo jemand bei schlechter Sicht irgendwie dir vors Auto rennt, dann weißt du halt eben auch nicht, was los ist und wie das sich dann verhält. Ne? Da, wo dann immer die großen Skandale für Tesla vom Zaun gebrochen werden, obwohl die noch gar nicht autonom fahren. Stell dir mal vor, was da passiert, wenn die Autos autonom fahren. Ne? Geschweige denn, dass ich überhaupt nicht glaube, dass in Deutschland jemals innerhalb der nächsten Jahre da eine Genehmigung für erteilt würde. Obwohl, ich weiß nicht, wie das in Amerika aussieht.
Aber in Deutschland sind wir zumindest für die Autobahnen jetzt gewappnet. Autobahn, autonomes Fahren ist in Deutschland mittlerweile...
Erlaubt. Ja gut, aber Autobahnen ist auch noch
ein anderes Thema. Das ist ja genau das. Genau. Ich halte das für unrealistisch, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Also es gibt genug Hersteller, die jahrelange Erfahrung haben, die unglaublich viel Forschung, unglaublich viel Geld da reingesteckt haben und noch nicht so weit sind. Also da würde mich Apple extrem überraschen, wenn sie da einfach mal eben was aus dem Hut zaubern. Was das kann.
Das stimmt ja jetzt auch nicht ganz, weil sie sind ja auch schon seit 7 Jahren mit Project Titan dran, hatte ich jetzt gerade heute noch gelesen. Das ist ja jetzt auch nicht nix. Die anderen sind auch nicht länger dran. Die sind ja auch unterwegs gewesen. Ne? Also die sind in Amerika sehr viel mit Evaluationsfahrzeugen unterwegs gewesen. Jetzt in 2020 sind sie wohl verstärkt unterwegs gewesen, wie nochmal betont wurde. Das heißt, sie haben wohl scheinbar mehr zu testen. Das heißt, ne, es ist schon, geht schon in die Richtung, dass da was kommt. Aber ja, ne, also ich kann einfach dieser Prognose so momentan nicht glauben. Das fängt schon mal damit an, so wie ich das letztes Mal auch gesagt hatte. Ich kann einfach nicht glauben, dass sie da nicht ein Consumer-Produkt machen. Ist Business das, was Apple möchte? Ne, also B2B?
Ja, normal nicht.
Ne, genau. Also Apple kann eigentlich gar nicht so richtig gut B2B erfahrungsgemäß. Ne? Und B2C, das ist halt eben das, wo die glänzen. Und das kann ich mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass sie da jetzt irgend so ein B2B-Zeug einfach nur an Firmen verkaufen. Jetzt stell dir mal vor, die machen so eine Präsentation im Stile von Apple, zeigen das Apple Car vollständig autonom und sagen dann so auf der letzten Folie, übrigens nur für Firmen. Ja, so, da kannst du mal gucken, wie die Gesichter aussehen und wie die Börse abstürzt. Ja, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Da ist auch der Markt nicht da, finde ich. Also, wenn man das mal überlegt.
Keine Ahnung. Ist der so groß? Ist das realistisch? Und wenn, dann musst du doch schon weltweit denken. Und vollautonomes Fahrzeug weltweit kriegst du quasi überhaupt nicht zugelassen, meinte ich ja schon. Das wird bestimmt sehr schwer. Gerade letzte Meile, wir sprechen nicht von der Autobahn, ne, und von den Rest selber fahren, sondern wir sprechen davon, dass das Ding vor die Haustüre fährt.
Ne? Ja, also wie gesagt, ich halte das Ganze für sehr, sehr schwierig. Es gibt Mitbewerber, die deutlich länger dran sind. Also wenn man überlegt, das teilautonome Fahren, das heißt abstandsregelte Tempomats, fing 1998 an, das erste Mal bei Mercedes. Seitdem arbeiten die an dem Thema intensiv. Die haben Unfallforschungen betrieben und das schon seit 40 Jahren oder 50 in extremer Form. Da ist ja Know-how da. Ne? Also, die haben es ja auch schon gezeigt, dass es theoretisch geht. Ja? Aber wer will das verantworten, ne? Dass das 100% rock solid ist? Ne? Du kommst in Teufelsküche, wenn das schief geht.
Ja, das ist ja genau das Problem, wo sie alle momentan dran sind. Sie sind halt eben mittlerweile so gut, dass sie einigermaßen zuverlässig selbst fahren können. Ja, die Tage habe ich jetzt noch jemanden davon schwärmen gesehen, dass jetzt das nächste Update von Tesla so großartig viel besser sein soll. Bisher sind die ja auch eher eingeschränkt, was das was die Fähigkeiten angeht. Und jetzt das nächste, das soll eigentlich fast autonomes Fahren auch erlauben. Aber natürlich immer noch mit der Prämisse, wie das bei Tesla und bei allen anderen eben immer ist. Wenn du das benutzen willst, musst du die Hände am Lenkrad haben. Ansonsten kannst du das auch nicht anmachen. Was natürlich halt eben jetzt regulatorische Gründe hat, ne? Weil halt eben du weißt, dass du das Auto ansonsten durch sehr rigoroses Testen durchlaufen lassen musst, um diese Freigabe zu bekommen,
vor allem,
dass da halt eben niemand drin sitzt.
Vor allem musst du dir ja nur mal überlegen, selbst die Autobahnassistenten, ich meine, habe mir jetzt noch nicht die neueste Generation angeguckt bei Mercedes, was sie da gemacht haben. Also ich weiß, sie haben jetzt auch LiDAR drin unter anderem und noch viele Sensoren dazu gebaut. Und das ist auch noch nicht aktiviert, weil das Gesetz erst irgendwann Mitte des Jahres in Kraft tritt und sowas. Aber auch da darfst du nicht vergessen, Autobahn ist ja nicht immer gleich. Da braucht ja bei den heutigen Assistenten nur eine Baustelle kommen. Und schon kommen die so nicht mehr zurecht, weil du hast gelbe statt weiße Linien, du hast die Pylonen. Die können zwar den vorderen Fahrzeugen folgen, das geht ja. Aber wie gesagt, fährt das falsch, fährt deiner auch falsch. Also diese Zuverlässigkeit muss ja ganz klar sicher sein, wenn du sagst, ich lehne mich zurück und ich lese ein Buch.
Ne? Oder ich habe gar kein Lenkrad mehr.
Ne? Ja gut, das ist dann nochmal was ganz anderes, aber da musst du das ja auch in der Straße, in der Stadt hinkriegen und da sind ja die Sonderfälle gigantisch, also Radfahrer, Leute, die einfach auf die Straße rennen, jemand, der einen ausparkt und nicht guckt, Fehlverhalten von anderen Verkehrsteilnehmern, Zebrastreifen, Ampeln hängen anders, es gibt Links-Rechts-Abbiege-Ampeln, Geradeaus-Ampeln, es gibt Kreisverkehre, wo rechts vor links gilt, es gibt welche, wo es keine gibt, und das ist jetzt nur der deutsche Fall, ja, so in den USA sieht das alles ja wieder ganz anders aus, da hängen die Ampeln ganz woanders, da hängen sie anders aufgehangen und, also das ist ein Riesending und ich bin der Meinung, da sind wir noch ein Stück weit weg.
Ja. Also genau.
In einem Gerücht sagt sie auch, dass das Apple Car auch kein Lenkrad haben soll. Und John Prosser hat ja auch gesagt, Apple Car wird nicht so sein, wie du dir das vorstellst.
Echt? Ja,
vielleicht.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Vielleicht kriegen wir so eine Consumer-Box, die automatisch fährt und wir können unsere Einkäufe da reinlegen lassen. Der kommt wieder zurück.
Ich sehe das schon. Wir reden hier die ganze Zeit über Apple Car und am Ende kommt ein Saugroboter.
Ja, irgendwie sowas. Sowas ja, ganz anderes.
Ohne oder irgend so eine Kacke, weißt du, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Manchmal verlaufen sich so Gerüchte ja auch tierisch.
Aber ey, wenn die mit sechs japanischen Autoherstellern, das sind ja große, sprechen, irgendwann muss doch da kommen. Also das gibt's doch nicht.
Ja, das scheint schon breit angelegt zu sein. Das vielleicht, lässt sich ja nicht mehr von der Hand.
Vielleicht so ein Wägelchen, ihr kennt doch die, wo alte Leute drauf sitzen und fahren können, ne? Ja. Elektrisch. Ja. Vielleicht sowas für Tim, fürs Alter, weißt du?
Der ist doch fit, bis er ins Grab fällt, Sascha.
Das wünsche ich ihm, ja, aber nein, war jetzt auch nur Spaß, aber ich bin mal gespannt. Vielleicht wird es was ganz, ganz anderes. Ich warte immer noch auf die Drohnenlieferung in Deutschland, aber das sehe ich so bald auch nicht.
Ja, da ist Amazon ja dran.
Das glaube ich aber noch eher.
Das glaube ich also, auch noch eher.
Genau, also ich weiß nicht, ob sie in Deutschland sich dazu durchringen können, sowas zu genehmigen, weil halt eben hier Drohnenüberflug und oh, wenn das jemandem auf den Kopf fällt und so, das ist ja hier das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann.
Haben sie doch schon.
Haben sie genehmigt, ja. Aber nur zum Testen.
Es gibt wohl, ja, ja, irgendeine nordfriesische Insel, da haben sie praktisch oder praktisch kannst du Medikamente liefern lassen.
Ja,
oder,
ja, ja, ja.
Also es scheint zu funktionieren, auch ganz
weil
offiziell.
Das war eine Sondersache, weil man da sonst nicht hinkommt. Genau. Und aber so generell in der Stadt Köln oder sowas, oder jetzt auch hier in der Nähe, ist das ja je nachdem nicht so einfach. Weil wie Daniel schon sagt, dann haben sie Sorge, fällt einem das Ding noch im Kopf. Ne? Wer ist schuld, wenn es runterfällt? Und bla bla bla. Und ja, dabei bin ich der Meinung, kann man das Ganze extrem sicher und gut gestalten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ding ohne Fremdeinwirkung, das möchte ich dabei sagen, ohne dass irgendein Eierbär die abwirft mit dem Stein oder sonst was, einfach so vom Himmel fällt, ich glaube, das kann man sehr sicher gestalten. Ne? Also ich meine, ein Flugzeug fällt ja auch nicht stets und ständig vom Himmel. Ja, so, das ist ja auch nicht so, dass du sagst, ach, und schon wieder eins. Ja, so, das ist ja auch nicht so. Also wir sind ja in der Lage, sehr, 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 sehr sichere Technik zu bauen. und mit 3 Ausfallsicherungen dran, so ungefähr, ne? Das geht ja alles. So, also ich bin nicht der Meinung, das wäre schon möglich. Die Frage ist, was ich damals gesehen habe, landen die ja im Garten, wo ich dann immer so das Thema sehe, wie machst du das bei mir? Ich habe keinen Garten. Wo landet die bei mir?
Sie zeigen aber auch immer so Beispiele, wo sie die Pakete auf dem Balkon ablegen. Das wäre bei dir ja dann auch,
das würde gehen.
Auch möglich. Ne?
Ich fände es auch nicht schlimm, wenn die sagen, ich bin in 10 Minuten da und ich gehe einfach runter und ich nehme das hier auf der Wiese an. Fände ich auch okay.
Ja, zum Beispiel. Aber genau das sind ja auch die Sachen, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, ist Amazon das ja massiv am Pushen. Sie hatten da ja auch sehr viel Forschung schon rein investiert und hatten wohl jetzt auch, ich weiß nicht mehr, in welchem Land war das, ich glaube nicht in Deutschland, irgendwo jetzt gerade auch die Genehmigung gekriegt, die letzte Meile jetzt testen zu dürften.
Ja, das ist die Zukunft. Ja, da können wir uns nicht vor verschließen. Ne? Das wird nicht für alles gehen. Eine Waschmaschine mit Drohne wird ein bisschen schwierig. Ja, aber für so Kleinigkeiten und kleinere Sachen ist das total okay.
Also so bei meinen Amazon-Bestellungen würde Amazon wahrscheinlich eine Menge gut machen damit, wenn sie mir das per Drohne schicken könnten, weil das sind auch immer so diese kleinen Paketchen, die eine Sache drin haben, die könnte dann auch die Drohne vorbeibringen.
Ja, ja.
Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Das wäre schon lustig. Ja, gut, aber mal abwarten. Ich glaube, wir werden es erst woanders sehen als in Deutschland. Aber wo wir schon bei innovativen heißen Scheiß sind, da geht es nämlich gleich weiter. Und zwar, jetzt gab es hier ein konkreteres Gerücht. Wir hatten das letztes Mal, glaube ich, ganz kurz angesprochen. Da hatte ich das aber nur auf Twitter gesehen und keine Details gehabt. Nämlich ein VR-Headset, hier wurde es MR, Mixed Reality, genannt, was ein bisschen fehlleitend ist, weil AR ja eigentlich Mixed Reality ist, technisch. Aber lassen wir das mal so hingestellt. Aber man sieht eine VR-Brille, wenn man sich die Berichte anschaut. Da gibt es so Scribble. Und da gibt es erstaunlich konkrete Informationen zu, dass diese Brille 2022 kommen soll. Das haben wir schon mal gehört. $3,000. Kosten soll. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ganz schön teuer. Aber das wurde hier in dem Artikel mit der HoloLens von Microsoft verglichen. Und ich habe es ja nicht glauben können, aber das scheint ja wohl tatsächlich zu stimmen, dass die HoloLens $3,500 kostet. Das
stimmt, ja.
Habt ihr euch da mal drum gekümmert?
Nee. Doch, also der Preis um die $3,000 für die HoloLens war damals auch schon.
Okay. Ja, also in dem Sinne wäre das ja dann tatsächlich sogar noch realistisch, weil ich weiterhin die Frage stellen würde, ob das ein Apple-Preis ist. Ja, aber seitdem jetzt die AirPods Max da sind, frage ich sowas nicht mehr. Also dann können sie das auch einfach mal rausklopfen. Aber einige technische Details sind noch spannend. Und zwar LiDAR soll drin sein. Okay, haben wir schon gehört, haben wir auch schon angenommen. Dann sollen 8 Kameras drin sein. Also sie scheinen wohl irgendwie Rundumblick zu machen. Dann 8K-Displays, 2 Stück natürlich. Wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass 4K-Displays ja mehr oder weniger State of the Art sind. Also 8K wäre da schon brutal, auch gerade von der Datenrate her und so, ne? So wie wir da schon drüber gesprochen hatten. Dann soll interessanterweise ein Display an der Außenseite sein, wobei mir noch nicht ganz klar ist, was sie damit meinen. Vielleicht ist da nur ein Status-Display mit gemeint, vielleicht aber auch ein vollwertiges Display, das wurde nicht weiter erläutert. Das Ganze soll natürlich mit Inhouse-Chips von Apple realisiert werden, was letzten Endes natürlich logisch ist. Und sogar der Fertiger Pegatron wurde schon genannt. Also das Ganze scheint schon ganz schön konkret zu sein.
Ja gut, wenn sie damit nächstes Jahr auf den Markt wollen, müssen sie sich auch langsam drum kümmern. Ne?
Ja, klar.
Das Ding ja langsam stehen. Es sind beeindruckende Daten auf jeden Fall. 8 Kameras, LiDAR hatten wir ja schon vermutet. 8K-Displays wäre, boah, da bin ich gespannt auf die Technik. Also alles sehr, 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 sehr beeindruckend. Der Preis natürlich auch.
Ja.
Also 3.000 Kröten für so ein Ding.
Ja, vor allen Dingen das.
Ich weiß nicht, ob ich mir das kaufen würde.
Da ist ja, die sagen ja auch Inhouse-Chips. Also das heißt, im Grunde genommen wird dann ein vollwertiger Rechner oder sogar ein Ersatz für einen Rechner, ne, $3,000, da ist dann bestimmt ein Silicon drin, der richtig Gas gibt.
Das muss man dann mal schauen, was das konkret für eine Maschine ist. Stand natürlich nicht dabei. Inhouse-Chips könnte auch nur Display-Treiber oder sowas bedeuten. Und dann irgendwie ein Transcoder oder sowas. Denn, das könnte ich vielleicht gerade noch hinterher schieben, lustigerweise, letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich ja philosophiert, dass Apple eventuell hier ein bisschen was Innovation betreibt, was zum Beispiel Videokompression angeht. Also das Übertragen von den Bildern auf die Maschine letzten Endes könnte man ja einen intelligenten Codec machen, der zum Beispiel halt eben nur die Sachen wirklich in voller Auflösung überträgt, die ich auch gerade anschaue. Ne? Wenn man sich mit dem menschlichen Auge mal beschäftigt, dann weiß man ja, dass es nur einen Punkt gibt, wo man wirklich super knackig scharf alles sehen kann und alles andere ist so eher so fuzzy, nicht mehr in voller Auflösung und nur so peripher. Also das ist genau dieses, was wir so als peripheres Sehen bezeichnen. Ne? Und lesen kann man nur mit so einem kleinen Bereich im Auge und deswegen bewegt sich das Auge dann beim Lesen auch sehr, sehr häufig, weil man halt eben ansonsten die Buchstaben nicht alle scharf sehen kann, weil man immer nur einen Punkt scharf hat. So, und lustigerweise habe ich jetzt, normalerweise schreibe ich ja keine Patente raus, aber in diesem Fall musste ich sehr schmunzeln, weil wurde jetzt diese Woche berichtet, Apple hat Patente einmal für haptisches Feedback und dann andererseits für Videokompression speziell für HMDs, also Hand-Mounted Devices bzw. AR-VR-Systeme, ein Patent eingereicht. Das heißt, genau die Orakelei, die ich gemacht hatte, hat sich jetzt durch das Patent bestätigt, dass sie also tatsächlich an solchen Kompressionssystemen arbeiten, wo sie dann die Datenrate mit reduzieren können. Also wird schon notwendig sein. Also wenn sie zweimal 8K-Displays treiben wollen über Funk, also spätestens bei der Apple Glass wäre das ja dann ein Thema. Ich weiß nicht, ob jetzt hier diese VR-Geschichte nicht vielleicht doch am Kabel hängt. Aber keine Ahnung, ne? Wurde nicht erwähnt bisher. Aber das wäre natürlich dann ein so ein Thema, wo man halt eben dann sehr intensiv dran arbeiten muss und ist schon ein lustiger Zufall, dass das auch genau jetzt als Patent dann gemeldet worden ist.
Das wäre aber cool, wenn du wirklich so ein Haptik-Feedback hast und läufst mit so einer Brille rum, normalerweise siehst du ja gar nichts, das heißt, wenn du läufst, könntest du praktisch informiert werden, wenn rechts eine Mauer ist oder so mit den 8 Kameras, das heißt, du kannst mit dieser Brille einfach laufen, egal wohin. Du brauchst, manchmal gibt es ja solche so Laufräder, wo du dann praktisch festgemacht bist in so einem Bereich, damit du Virtual Reality machen kannst. Kennt ihr bestimmt.
Mhm. Ja,
schon. Ja, ja. Wenn du sowas natürlich hast, dann brauchst du eigentlich, kannst du laufen ohne Ende. Du wirst halt informiert, ne? Durch Haptik-Feedback, vielleicht durch die Kameras, die außen schauen. Also das heißt, im Grunde genommen bist du gar nicht abgeschottet von der normalen Welt.
Ja, also es wurde ja in diesem Bericht super auch MR-Headset genannt, ne? Also Mixed Reality. Super. Es könnte schon sein, dass sie da zumindest einen Modus planen, der quasi Augmented Reality ist ja dann eigentlich der Begriff dafür, machen wollen damit. Denn das kann man ja auf zwei Arten und Weisen machen. Die eine ist sowas wie die Apple Glass, wo du dann in deinen peripheren Sehsinn ein Display eingeblendet bekommst oder andersrum, du alles über das Display siehst und dann halt eben von außen das durchgereicht bekommst, was du sehen musst. So, und mit ordentlich Kameras und auch noch LiDAR haben sie da natürlich dann einen guten Stand. Ne? Also könnte schon sein, dass das so als Zwischenweg hin zu den richtig fancyen AR-Brillen dann letzten Endes vielleicht tatsächlich so ein lass es mich mal vorsichtig Entwicklungskit oder sowas nennen, werden könnte.
Wahnsinn.
Das, also ich, wie gesagt, mal gucken, ob das dann regulär verkauft werden soll oder ob das nur so ein Zwischending ist. Das würde ich dann nochmal hinstellen. Spannende Geschichte. So, und wo wir schon davon dran sind, wir hatten ja letztlich berichtet, Dan Riccio ist von seinem Senior Vice President Posten zurückgetreten und hatten so ein bisschen rumorakelt, dass er jetzt irgendwas macht im Sinne von wichtiges Thema. Und jetzt hieß es hier von Bloomberg diese Woche, dass Dan Riccio die AR-VR-Entwicklung übernimmt. Ne? Wo wir schon dabei sind derzeit. Und dass das ja, relativ weit fortgeschritten wäre. Hier gab es noch so ein, zwei Infos dazu, dass er das in Zusammenarbeit mit dem Vice President Mike Rockwell machen soll, der weiterhin auch die Day-to-Day-Operations wohl managen soll. Von 1.000 Ingenieuren wurde hier als Zahl genannt. Also das ist schon ein größeres Unterfangen. Ich weiß nicht, wie viele Engineering-Kapazitäten die haben, aber 1.000 Leute dürfte schon eine Hausnummer sein.
Ja.
Also das iPhone wurde mit deutlich wenigern gemacht. Sagen wir mal so. Und gut, das ist auch ein bisschen was her mittlerweile, aber letzten Endes 1.000 Ingenieure ist schon eine gewisse Hausnummer. Und interessanterweise wurde in demselben Artikel hier auch nochmal hier Inhouse-Displays und Kameraentwicklung erwähnt, die jetzt irgendwie zu Johnny Scrooge umziehen würden. Ne? Das ist ja hier unser Prozessor- und Modem-Gott. Und der ja, soll halt eben da jetzt wohl auch irgendwie Hardware von denen irgendwie übernehmen, was, wurde zumindest in dem Artikel behauptet, darauf hindeutet, dass die Produktifizierung, also die Produktion bald anstehen würde. Keine Ahnung warum, die Ableitung habe ich nicht folgen können. Aber ja, gut. Letzten Endes, Johnny war wahrscheinlich ein sehr erfolgreicher Manager in der letzten Zeit. Ne? Die Sachen, die er gemacht hat, haben sehr gut funktioniert. Wahrscheinlich werden sie ihn einfach häufiger einsetzen wollen, solange er nicht ins Burnout reinrennt. Ja, also letzten Endes, um das gerade nochmal abschließend so ein bisschen was zusammenzufassen, gefühlt steht da wirklich was an. Ne? Auch wenn wir jetzt nicht genau wissen, was. Aber das scheint schon voranzugehen und gerade auch, dass Dan Riccio das jetzt übernimmt, hört sich dann an der Stelle eher so an, als würde das konkreter werden. Ne? Und nicht so wie Project Titan jetzt dann damals noch so vor sich hin köcheln, sondern so wirklich konkret sein. Ja, ne? Das haben wir jetzt auch schon interessanterweise ja immer wieder gesagt. Ne? Diese Gerüchte sind ja schon ewig da, aber das wird ja eben mal spezifischer. Ne? So jetzt mit jeder Woche fallen da mehr Gerüchte raus, die irgendwie konkrete Sachen
sagen. Aber wir wissen ja, selbst wenn Sachen konkret sind, bis sehr konkret, das heißt noch lange nicht, dass Produkte kommen. Nehmen wir den Apple TV.
AirTags.
Genau, die AirTags. Selbst wenn sie angekündigt sind, heißt es nicht, dass sie jemals fertig werden. Denken wir an AirPower. Du meinst von,
ja, gut, AirPower war ein
Sonderfall. Also,
ja. Aber, also. Ja, das machen die nicht normal, deswegen kündigen sie die anderen
Sachen. Ja, das stimmt. Nein, da hast du recht, das passiert nicht normal. Aber also wie gesagt, die Gerüchte können sehr konkret sein. Es steht quasi vor der Tür und wir sehen trotzdem jahrelang nichts. Auch das gibt es, von daher wissen tun wir sowieso erst, wenn Apple sagt, tada.
Genau, richtig. Ja, so ist das. Ja, bleibt spannend, aber ich glaube, wir werden ein spannendes Jahr 2021 haben, was Gerüchte angeht, wenn das so weitergeht. Wohlgemerkt, wir sind jetzt gerade mal ein bisschen mehr als einen Monat in das Jahr rein und wir haben jetzt schon Gerüchte gesammelt, also vor allen Dingen über Apple Car und über AR-VR-Kram. Das ist ja Wahnsinn, da hätten wir uns ja über Monate hinweg gefreut, wenn wir das so nach und nach bekommen hätten. Ja, also in dem Sinne schon eine schöne Sache. Ne? Bin mal gespannt. Allgemein, das Jahr 2021 ist noch nicht rum. Da werden noch die ein oder anderen Überraschungen kommen.
Definitiv, ja.
Ja. Wo wir schon bei Überraschungen sind. Übergänge. Heute klappt das mit den Übergängen bei mir. Überraschungen in dem Sinne ganz schön. Wir hatten ja schon mal von Starlink gesprochen. Starlink nimmt jetzt Vorbestellungen für Deutschland entgegen. Also wir hatten, glaube ich, darüber gesprochen, dass sie jetzt in den Beta-Test gegangen sind in Nordamerika und Kanada. Konnte man ja schon in verschiedenen Regionen sich zum Beta-Test anmelden und dann so Vorserien bzw. quasi Serienhardware bekommen. Und letzten Endes also sind die jetzt noch im Testbetrieb und sie bauen ja erst sukzessive jetzt ihre Satellitenflotte auf und da steht ja noch viel aus, aber sie sind jetzt trotzdem ja schon über 1.000 Satelliten, was man sich auch mal kurz mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Und letzten Endes haben sie also da jetzt mittlerweile schon eine ganz gute Coverage in den USA. Da kann man sich mal so auf YouTube mal den ein oder anderen YouTuber da mal anschauen, der sich das anschaut, also diese 150 Megabit pro Sekunde Downstream und 50 Upstream ist es, glaube ich, was sie jetzt in der Beta-Phase liefern. Nicht mit Garantie, aber einigermaßen zumindest versprechen zu liefern. Die kriegen sie ganz vernünftig hin. Ne? Also so irgendwo in Alaska in der Einöde, wo ansonsten nur Klingeldraht hingelegt worden ist, haben sie halt eben dann sehr jubelnd 150 Megabit mitten im Wald gehabt. Ne? Und da hat man dann schon schöne Sachen gesehen. Und ja, in dem Sinne umso schöner jetzt, dass es in Deutschland jetzt auch bald kommen soll. Wohlgemerkt, die Satelliten für Europa sind noch gar nicht gestartet. Die kommen also jetzt im Laufe des Jahres, aber sie sind da wohl so zuversichtlich, dass sie ihre Timeline halten können werden, dass sie da jetzt schon Bestellungen machen. Und zwar machen sie das so, wie das bei Tesla auch gemacht wird. Das heißt also, man kann quasi so eine Reservierung machen und muss dann einmalig 99 Euro als fully refundable Reservierungsgebühr bezahlen. Oh, das haben sie ja bei den Teslas auch so gemacht. Der Musk macht das wohl scheinbar gerne zu machen. Da nochmal gerade zu den Preisen, wo ich sie hier vor mir habe. Die Hardware, das Paket, was einmalig gekauft werden muss, kostet 499 Euro. Da ist quasi diese Multiphasenantenne drin, die man draußen aufstellt, die aktiv ist und die Satelliten ansteuern kann. Da ist auch ein Modem natürlich drin und da ist auch ein Router drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein und dasselbe ist, Modem und Router, oder ob das separate Geräte waren, aber es ist auf jeden Fall so ein Komplettpaket, was man quasi dann so wie es kommt, verwenden kann. Der Service, momentan gibt es nur einen Service-Level, kostet dann 99 Euro im Monat, also ist jetzt nichts, was man einfach so mal dazu shoppt und ist ja auch, wie Musk sagt, nicht dafür designt, jetzt irgendwie Konkurrenz, also jetzt hier mit der Konkurrenz mitzustinken von lokalen schnellen Internetzugängen, sondern halt eben eher so in Richtung Verfügbarkeit auf dem Land, da wo die anderen Leute einfach kein Internet bekommen können und solche Geschichten, wo sie halt eben dann das auch relativ zuverlässig können sollten. Und ich würde dann mal zumindest für die Zukunft mal vermuten, dass das auch nicht das Letzte sein wird, was man preismäßig von ihnen sieht. Ein bisschen was mehr Kampfpreise werden sie bestimmt auch noch fahren können, aber das ist halt eben jetzt der Anfang, ne? Und da wollen sie natürlich jetzt auch nicht allzu viele Nutzer drauf haben und deswegen machen sie es am Anfang teuer, das lässt sich ja nachvollziehen. So, also wie gesagt, Hardware 4 199 Euro, Service 99 Euro im Monat, Shipping und Handling nochmal 59 Euro und dann, wie gesagt, muss man dann 99 Euro Prepayment leisten und wenn es dann verfügbar wird, dann wird man das geschickt bekommen. Dazu muss man noch sagen, dass das immer von der Lokation abhängt. Also so wie das alte O2 Genion, wer das noch kennt, das Häuschen zu Hause, oh, das ist lange her, ist das auch hier geolokalisiert. Das heißt also, du musst sagen, wo du das benutzen möchtest und nur in dieser Region werden dann die Freigabecodes auf den Satelliten für dich entsprechend kommuniziert, sodass also dann nur in einer Region um diese Adresse du das dann verwenden kannst. Ja. Das hat natürlich mit Optimierung vom Routing zu tun. Sie wollen das nicht über das ganze Netzwerk rauspusten wollen, sondern die wollen das halt eben dann lokalisiert an spezifischen Stellen dann nur rauspusten, was an Daten an dich, an deinen Rechner gehen. Und dann können sie das natürlich viel besser machen, wenn sie wissen, wo sie hin müssen. So, das wurde auch gesagt, dass das eventuell nur anfänglich so ist und später vielleicht flexibler wird. Aber wie gesagt, wir sind gerade ganz frisch erst im Anfang und das wird bestimmt noch eine spannende Geschichte. Mich hat es ja ein kleines bisschen im Finger gejuckt. Um das noch zu sagen, ja, einen kurzen Moment habe ich mal so gedacht, so, möchtest du dich registrieren? Und dann dachte ich mir, komm, du hast Gigabit-Kabel-Internet, also wofür? Ne? Und dann konnte ich mich natürlich nicht dazu durchringen, wäre einfach zu schade, sich sowas hinzustellen, auch geldmäßig natürlich, auch wenn ich es gerne mal sehen würde, wie diese aktive Antenne da den Satelliten hinterherfährt und so, aber dafür muss man es jetzt natürlich nicht unbedingt auf den eigenen Balkon stellen. Oder aufs Dach, besser aufs Dach. Ja, gut. Sascha, ist das, Thorsten, ist das was für dich? Du bist der, der hier am schlechtesten Internet hat.
Ja, bald nicht mehr.
Ach so, kriegst du jetzt auch Besseres?
Ja, zumindest 100er.
Ja, okay, gut, hier hast du auch nicht viel mehr, ja. Aber wahrscheinlich für weniger als 99 € im Monat.
Ja, genau. Lohnt sich nicht.
Was kriegst du denn da jetzt? VDSL 100 oder was? Ja, okay. Naja, gut. Ja, gut, aber für die Leute, die es interessieren, wahrscheinlich eher die auf dem Land, ruhig mal anschauen. Können wir einen Link setzen, starlink.com ist das, kann man sich da mal in Ruhe anschauen. So, einmal Starlink aufschreiben. So. Und so.
Es geht weiter mit der Corona-App. Sie unterstützt jetzt ab iOS 12.5. Das heißt, die älteren Geräte sind jetzt auch mit in der Meldung. Das heißt, iPhone 5 und iPhone 5S und iPhone 6.
Ich glaube, 5 nicht.
Nee, nur die 5er waren... Nur das 6.
5S, 6 und 6.
5S, genau. iPhone 5S.
Oh, das waren jetzt sehr unterschiedliche Meinungen.
Also, ich weiß es. Deswegen, nein, ich weiß okay. es. iPhone, ja. 5, mhm. iPhone 5S, iPhone 6 und 6 Plus.
Ah, ja.
Okay. Gehören mhm. dazu.
Genau, okay.
Genau.
Gut. Also, aber ihr lasst mich ja nicht zu Wort kommen.
Sorry. Gut, ja, hübsch, ne?
Also ja, finde ich eine gute Sache.
Kommt ein bisschen spät. Bei mir in der Familie haben jetzt einige deswegen, also zwei, aber das sind in der Familie viele, deswegen ein Upgrade gemacht, weil das damals nicht da drauf lief. Und die hatten verstärkt iPhone 6 und 6S im Einsatz und die haben wir jetzt alle gegen 7, 7 Plus ausgetauscht. Nee, stimmt nicht, 6S war schon unterstützt, ne?
Dann, ja, das war, dann 6, war das ja ein cleverer Zug von Apple, das erst später zu machen.
Ja, das war ja nicht Apple, das war ja...
Doch. Apple hat auch erst später das Framework in die alten Versionen reingebracht.
Genau,
mit 12.5.
Ach so, ja.
Das, okay, da gab es ja erst okay. nur 12.4 Schlaglichtcode. Ah, okay. Und sie haben erst später, nachdem das schon lange auf 13, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr, lief, dann erst auf 12.5 gebracht. Da waren ja alle so überrascht und hatten wir ja noch darüber diskutiert, dass das natürlich jetzt doof ist. Die Entwickler haben ja als Targets 13. Ich weiß es nicht, eingegeben. Mhm. Und ja, also war das verkaufstechnisch dann vielleicht gar nicht so dumm. Wobei ich nicht sagen will, dass sie das der Grund war, ne? Das, um Gottes
Willen. Also es ist schon so, dass sich da bei uns halt eben die älteren Geräte jetzt die Klinke in die Hand gegeben haben. Die rotieren halt eben sowieso im Laufe der Zeit durch, wenn die Software-Updates halt eben draußen sind. Und das haben wir jetzt ein bisschen was verfrüht vielleicht gemacht im Verhältnis zu, wie das sonst gelaufen wäre. Ne?
Das war ja, war ja auch nur Spaß. Ja. Aber generell wäre es auch eine, ist es ja dann gut. Aber wie gesagt, das wird mit Sicherheit nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen sein.
Mhm. Richtig, genau. Ja, gut, dann haben wir noch etwas Älteres. okay, das war ein semi-guter Übergang. Und zwar Apple TV dritte Generation. Ich nehme an, ihr habt auch noch eins. Also in der Schublade habe ich garantiert noch eins.
Also ich habe ein älteres, aber ich kann jetzt gerade nicht sagen, welche Generation.
Also ich habe meins durch einen Trend verloren. aber mein Dreier. Deswegen, nee, ich besitze keinen Dreier. Ich überlege gerade, liegt bei meinem Dad noch eins rum? Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube, da ist alles mittlerweile auf dem 4er und dem 4K.
Ja, ist ja jetzt auch schon lange her, ne? Also die Umstellung auf die appfähigen vierte Generation und dann das, ja gut, das wird ja immer noch verkauft als Apple TV HD, ne? Und dann gibt es ja dann noch die 4K-Version, die jetzt auch schon alt ist, wo wir ja schon auch schon seit einem ganzen Jahr sagen, eigentlich steht ein Update an. Gut, aber vielleicht ein kleiner Indikator dafür, dass es ein bisschen was Entwicklung geben könnte, zumindest wenn man das da rauslesen möchte, ist jetzt, dass scheinbar zwei große Anbieter aus den USA ihre Channel für das Apple TV dritte Generation eben einstellen. Und zwar einmal CBS All Access, das ist ja so ein Streaming-Anbieter, die zum Beispiel Star Trek drauf haben, was wir hier dann von Netflix kennen. Und dann YouTube. Das ist natürlich das Wesentliche. Und beide stellen jetzt, und zwar auch zeitgleich zum Ende Februar, also da scheint irgendwas anzustehen bei Apple, dass die das einstellen. Vielleicht stellen sie im Allgemeinen diesen Service ein, diese Channels da zu unterstützen. Das war ja noch die Zeit, bevor man Apps konnte. Da gab es halt eben einfach diese Channels, die tauchten da auf, wenn es welche gab. Und dann konnte man die benutzen und das war's. Also eben keine installierbaren Apps. Und ja, ist schon lustig. Ne? Erst hatte ich das nur über YouTube gelesen. Da dachte ich mir, naja gut, YouTube, die werden einfach sagen, machen wir nicht mehr. Sind nicht mehr genug Nutzer drauf. Und dann sah ich erst diese CBS All Access Geschichte, die zeitgleich Ende Februar das abschaltet. Und dann dachte ich mir schon, naja, das ist vielleicht eher mit einem Hintergrund. Ne? Dass beide zufällig zum selben Stichtag abschalten.
Ne? Nee, es kann schon von Apple geführt sein und ja. Würde natürlich auch mal in die Richtung deuten, dass irgendwann ja mal ein neues kommen soll.
Bald.
Ja, also so langsam.
März?
Das Gerücht hält sich, ja.
Ja, warten wir. Ich glaube, das erst, wenn das vorgestellt ist. Ansonsten glaube ich da gar nichts mehr. Genauso wie bei den AirTags.
Ja, die kommen ja auch sofort.
Ja, genau. Warten wir es mal ab. Da kommt eine große Präsentation mit MacBooks und AirTags und Apple TVs und iPad Pros. Es regnet Produkte. Warte mal ab. Mhm. Ja, ich glaube es noch nicht.
Ja, also lustigerweise vom Timing her würde sich dann ja tatsächlich der März an.
Ja, das stimmt.
Ich bin mal gespannt. Also im März wird bestimmt irgendwas passieren. Wir hatten ja auch schon über iPad-Gerüchte gesprochen. Da ist es jetzt momentan ein bisschen still drum geworden. Aber es ist auch manchmal gut zur Ruhe vor dem Sturm und so. Und dann könnte gut sein, dass das jetzt im Ende Februar dann wieder weitergeht. Ja, mal schauen. Gut. So, was hatten wir noch? Ah ja, genau. Wir hatten mal einmal kurz über die Google Apps gesprochen im Herbst. Und zwar im Oktober, als Apple diese Privacy-Kacheln im App Store online geschaltet hat. Ne? Und hatten ja da an der Stelle einmal so erwähnt, so übrigens, es waren allerdings erst 14 Tage vergangen ab der Zeit, wo man dann bei einer Einreichung der App, also wenn man dann eine neue Softwareversion einreicht, dann auch diese Kacheln dann freigeben muss. Vorher sind die nicht automatisch irgendwie so, dass die freigeschaltet werden, sondern über diesen Prozess geht das. Und da hatten wir geunkt, dass Google seit 14 Tagen seine Apps nicht aktualisiert hatte, aber dann auch gleich dazu gesagt, Google hätte kommentiert, dass sie in Kürze Updates ausrollen würden für iOS. Und interessanterweise hat jetzt hier Bloomberg mal ein bisschen was nachgeschaut. Das ist gar nicht so schwer gewesen, weil man musste einfach nur gucken, wann ist das letzte Update gekommen. Und ja, seit dieser Zeit, wo wir im Oktober darüber gesprochen haben, hat Google die Haupt-Apps nicht aktualisiert bei Apple.
Aber es geht nur um die Google-Apps?
Ja, genau.
Mhm. Richtig. Also so sagen, die YouTube hat die und Google Übersetzer auch.
Ja, also es wurde von The Main Apps gesprochen. Namentlich wurde dann nur die Google Mail App genannt, aber es wurde von den Google Haupt-Apps gesprochen. Ich habe nicht nachgeschaut.
Google selber, Google Chrome nicht. Ich glaube, Google Fotos hatte auch noch nichts. Google Cloud auch nicht. Und was war Google Mail? Da ist Google Mail, gucken wir mal gerade, auch nicht. Nee. Oh, Google Maps, das ist auch noch interessant, warte. Nee, auch nicht.
Ja, und das ist natürlich schon interessant, weil wenn man sich da in dem Bericht, den ich dazu gesehen hatte, war so eine Grafik drin, wo man sieht, so über die Zeitleiste, wann Google jeweils Updates rausgehauen hat. Und das hat eine gewisse Regel gehabt, nämlich 14 täglich. Ja, ich vermute mal, dass die irgendwie Scrub machen oder sowas und dann alle 14 Tage halt eben einfach ein Release raushauen, das machen ja manche, und dann da halt eben quasi einfach immer nur durchnummerierende Releases haben. Deswegen sagen sie dann oft ja auch einfach immer nur, wir haben irgendwas gemacht.
Ja, genau.
So, und also, das ist gerade bei Google jetzt sehr schön zu sehen gewesen, und dann halt eben ab dem Moment, wo das bei Apple jetzt mandatory gewesen wäre mit den Privacy-Kacheln, kein Update mehr. Seit der ganzen Zeit. Und jetzt ist es ja schon eine ganze Zeit. 5 Monate haben wir jetzt. Nee, 4. Ne? 4 Monate. So und ja, jetzt kann man sich schon langsam fragen. Ne? Und interessanterweise Während auf der einen Seite da wohl scheinbar gehadert wird, gibt es dann jetzt Gerüchte, die wiederum aus Google kommen, die sagen, das Android-Team wäre am Überlegen, etwas Ähnliches einzuführen. Okay. So, und da allerdings natürlich mit dem Hintergrund, man mache sich Sorgen, dass privacy-conscious Nutzer, wie übersetzt man das? Privacy-conscious, Privatsphäre liebende Nutzer, ne? So
besorgte, also Leute, besorgte, die genau, ja. Privatsphäre besorgt sind.
Dass diese Nutzer, hätten sie Sorge, zu Apple wechseln könnten, weil sie glauben, dass bei Android ihre Daten nicht sicher sind. Wohlgemerkt, glauben war sehr schönes Wort an der Stelle. Da musste ich schmunzeln und dachte mir schon, ja genau, ne, das ist genau das, was Google da in der letzten Zeit auch bei Android gerne gemacht hat, ne, wenn Apple dann sagt, hier Privacy, Privacy, Privacy und machen doch das auch so, dann geht Android hin, macht ein ganz kleines bisschen Privacy und sagt ganz laut Privacy, 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 damit sich das genauso anhört wie bei Apple, und letzten Endes tun sie dann aber eigentlich nichts oder fast nichts.
Ne? Ja gut, sie hatten ja das mal auf ihrer eigenen I.O., dass die Leute lachen mussten, als es um Privacy ging.
Ja, genau.
Also ne? Das sagt schon alles. Also ich meine, wenn deine eigenen Entwickler dich nicht ernst nehmen, wenn du über Privacy redest, dann ist das vielleicht nicht ganz dein Thema. Und wir Daniel, haben ja letztens erst Facebook- und Google-Daten uns runtergeladen, unsere Google- und Facebook-Daten. Hab da irgendwie nie dran gedacht. Wir hatten aus irgendeinem Grund drüber gequatscht.
Mhm. Du meinst die DSGVO-Anfrage.
Genau, die DSGVO-Anfrage gemacht.
Die gemacht.
Mhm. Und dann, bei Facebook überraschend, also mega viele Chats noch gefunden, wo ich mir gedacht habe, huiuiui, huch. Ja. Bei Google war ich, also Google war schon krass. Also klar, dass sie meinen kompletten Suchverlauf haben, hat mich jetzt nicht besonders erschrocken. Weil das war mir ja relativ klar. Aber gerade was Google Maps angeht, die sobald du Google Maps offen hast, tracken die ja jede deiner Bewegungen und wirklich alles. Ja, also die, wie viel Uhr gehst du, wohin, wann, und das ist ja brutal. Also das, als ich das gesehen habe, da war ich schon ehrlich gesagt was erschrocken. Und also die haben schon ein komplettes Bewegungsprofil, ganz eindeutig. Und die wissen auch sogar teilweise, wenn das auch Google-Nutzer sind, mit wem du dich triffst. Da siehst du nämlich dann Namen drinne, bei wem du höchstwahrscheinlich warst. Da steht dann auch mal schön dran, ne? Nach Wahrscheinlichkeit sortiert und sowas, wo du höchstwahrscheinlich bist. Ob du vielleicht in dem Schreibwarenladen bist oder doch nebenan beim Herbert so ungefähr. Und das ist schon echt übel. Also das, das habe ich mir gedacht, das ist ja so eine richtige Virussoftware, ne? Also die nimmst du besser mal runter. Das ist schon echt eklig. Also ja, ich weiß, genau. Es werden wieder viele sagen, was wollen wir denn damit? Das ist ja immer so das Standardthema. Ich bin immer so ein Freund von, ich bin der Meinung, das muss jemand nicht wissen. Also
ja, das ist Vorratsdatenspeicherung. Also das ist und bleibt halt eben ein Thema, was man nicht gut finden kann. Ich kann euch nur raten, das mal auszuprobieren. Ne? Also bei Google genauso wie bei Facebook mal diese DSGVO-Datenschutzanfrage zu machen. Dann kann man da irgendwie irgendwas klicken und muss man am besten googeln, dann findet man das relativ schnell. Und dann kriegt man irgendwie so binnen ein paar Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde oder so, je nachdem, wie viel Daten sie da aggregieren müssen, kriegt man dann irgendwie eine E-Mail geschickt oder so, und dann kann man sich das runterladen und wackelt mit den Ohren, wie groß das ist. Wie groß war deins?
Was ja, bei Facebook interessanterweise sehr klein, da waren wir irgendwie nur bei 25 MB, da war ich sehr erschrocken, das waren nur sehr viele Textdateien, die Bilder sind wohl angeblich alle gelöscht, die ich da auch gelöscht habe, in der Tat, aber scheinbar sind sie wirklich gelöscht, mehr kann ich ja jetzt nicht sagen. Und bei Google waren es aber ein paar Gigabyte. Also das war richtig viel, ne? Und da waren keine Bilder bei. Das muss ich dabei sagen. Ja. Also das war schon heftig. Also da hast du so 250 MB Textdatei, wo nur deine Google Maps-Daten drin sind. Die konnte ich gar nicht so einfach öffnen. Weil konnte kein das war dann auch noch Einzeilen geschrieben. Also da haben die keine Leerzeichen drin gehabt, sodass du wenigstens beim Scrollen neu cachen kann, sondern alles in eine Zeile geschrieben. Das heißt, der Texteditor muss das wirklich alles laden. Ja, also unglaublich. Und war schon sehr, sehr krass.
Ja, da waren einige schöne Sachen drin. Bei mir waren da auch sehr faszinierende Sachen drin. Also bei Facebook waren bei mir alle Bilder natürlich in der Historie. Ich bin auch 2007, 8 mal 6 Monate Besitzer eines Android-Telefons gewesen, so parallel, und habe dann aus dieser Zeit bei Google auch noch tonnenweise Zeug in diesem Dump drin gehabt. Jedes Bild, was ich mit dem Android-Gerät gemacht habe, ist da hochgeladen worden. Meine Adressbucheinträge im Klartext, alle Leute, die ich da drin habe, im Klartext. Ne? Mit allen Adressdaten, die ich da eingetragen hatte. Also. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ladet euch das mal runter.
Ja, ja.
Also, schaut euch das mal an. Ihr werdet echt euch wundern, was die da alles weggespeichert haben. Da war auch hier Browser-Historie. Ne? Da hatten wir beide lange durchgeguckt, Sascha. Suchhistorie.
Google-Suche.
Ja. Ne? Genau, das war das. Und dann so auch, so, das war diese Textdatei, die du eben meintest. Ne? Bei dir waren das 200 Megabyte. Bei mir waren es auch irgendwie 300. Und letzten Endes hängt das natürlich stark davon ab, wie oft man bei der Google-Suche angemeldet gewesen ist oder nicht. Wobei Google da ja auch so Spirenzchen macht, dich automatisch wieder anzumelden, wenn du dich bei YouTube angemeldet hattest und solche Geschichten. Oder auch mit Chrome und Spielereien. Aber wollten wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Aber wie gesagt, wer Interesse hat, schaut euch das mal an. Das ist natürlich eine spannende Geschichte. Ja, und deswegen natürlich umso amüsanter zu sehen, wie diese zwei Welten dabei bei Google jetzt auch da diesen Clash of Interests natürlich haben, denn auf der einen Seite ist klar, hier Such- und Werbebusiness ist halt eben das große, die große Cash-Cow, und Android will halt eben da jetzt ein bisschen was gegen Apple mitstinken, aber auch irgendwie nur so der Form halber und so, also da würde ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen letzten Endes, auch wenn sie da jetzt in die Richtung so ein bisschen gehen.
Den drauf verlassen auf keinen Fall, ne?
Ja, richtig, ne? Ja, gut. Das nächste Thema muss ich, glaube ich, auch machen. Das habt ihr, glaube ich, nicht gelesen, ne?
Nee.
Eine lustige Anekdote ist, wir sprechen ja ab und an mal über Intel, unsere Freunde. Jetzt in diesem Fall kann man mal sagen, sie sind wach geworden, wa? Sie sind hochgeschreckt und haben realisiert, Apple hat da so ein M1 gemacht. Und jetzt, Anfang Februar, sind sie da irgendwie mit Vergleichszahlen mit ihrer neuesten 11. Generation Intel-Chips hingekommen und haben durch Cherry-Picking, was man natürlich immer sehr schön machen kann, wenn man selber die Tests aussucht, versucht jetzt darzustellen, wie großartig die 11. Generation Intel-Chips doch ist und wie schlecht der M1-Prozessor ist. Ja, nur um da so ein, zwei Anmerkungen zu machen. Ich kann euch da auch gerne mal einen Link machen. Das kann man sich da nochmal im Detail ein bisschen was angucken. Sie haben da sehr viele Tests natürlich gemacht, aber also grundsätzlich schon mal so ein bisschen was ungleiche Leute aufeinander losgelassen. Sie haben nämlich die High-End-Version Core i7-1185G7 genommen mit 4,8 GHz. Das ist natürlich ein bisschen mehr als der M1 hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr auswendig, wie viel er genau hatte, aber ich meine 2 oder 2,5 oder 2,4 oder sowas Gigahertz. Leider wird das nicht angezeigt in der Info, sonst würde ich es jetzt gerade nachgucken. Aber ich meine, es war deutlich niedriger vom Takt, was Apple da derzeit hat. Der wird ja auch nicht heiß, ne? Von Temperatur
3,2,
okay, das ist höher, als ich gedacht hätte, aber natürlich bei weitem nicht 4,8. Ne? So, und ja, wie gesagt, das ist natürlich dann auch nur die Maximalfrequenz. Der Core i7, der wird bestimmt nicht energiesparend sein, was das im Großen und Ganzen angeht.
Energiesparend, ja. App Intel und energiesparend.
Ja, genau. Und dann noch so ein, zwei Beispiele, um zu zeigen, wie Cherrypicking, das ist genau genommen sogar noch nicht mal nur Cherrypicking, sondern das ist auch unfair gewesen, was sie da gemacht haben. Sie haben zum Beispiel einen Handbrake-Encoding-Test gemacht, wobei sie ihren eigenen i7 mit Hardware-Beschleunigung benutzt haben. QuickSync heißt das bei denen. Und der M1 ohne. Ja, so, und dann wundern sie sich, dass der dramatisch abkackt. Ja klar, wenn ich das in Software kodieren lasse, dann kackt das natürlich im Vergleich zu einem Hardware-Encoder kackt das natürlich ab. Deswegen gibt's die doch.
Ja, ja.
Aber ne, warum haben sie dann nicht Encoder mit Encoder verglichen? Wahrscheinlich, weil sie einfach genau gleich schnell gewesen wären oder sowas. Ich weiß nicht, wie viel man da rausholen kann bei einem Hardware-Encoder und wie schnell die dann sein können. Aber scheinbar hatten sie es ja wohl notwendig, so einen unfairen Vergleich zu machen. Das war also das eine. Dann hatten sie irgendwie viele, viele Punkte in ihrem Gesamttest für fehlende Kompatibilität abgezogen. Unter anderem hatten sie dort einige Spiele aufgeführt, die auf dem M1 nicht laufen würden. Ja, gut. Ja, wenn man es danach bewerten will, die laufen halt eben momentan nicht. Ist aber ein bisschen unfair, weil das hat nichts mit dem Chip zu tun. Ne?
Nö, das ist ja eine
könnte man Sache. Ne, an der Stelle nochmal nachschieben. So, und dann kommt jetzt das Tollste da dran, und zwar hätten sie dann verschiedene Daily Tasks versucht, auf den Systemen zu machen und seien zum Beispiel nicht in der Lage gewesen, mehrere Dinge auf dem M1 zu tun. Aufgezählt wurden dort Switch to Calendar in Outlook. Ich zitiere hier.
Also einfach den Kalender aufmachen in Outlook oder was?
Switch to Calendar. Ich weiß nicht, vielleicht kann das Outlook auf Mac nicht Switch to Calendar. Nee, eigentlich haben die auch diese Schalter, ne? Keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Es wurde ja dann nicht erklärt, es steht dann nur so. Und noch konfuser, Start Video Conference in Zoom. Das funktioniert definitiv, das benutzen wir nämlich gerade. Ja, ich hier auch auf dem M1. Und die sind ja auch mittlerweile, also die liefen die ganze Zeit über Rosetta und mittlerweile auch nativ. Alles gut, ne? Ich weiß nicht, was sie da haben. Ja, und dann haben sie weitere komische Vergleiche an den Tag gezogen. Die Office-Produkte für Performance-Betrachtungen herangezogen.
Das ist immer
gut. Ja, genau, ich auf keinen Fall für Performance-Betrachtungen machen würde, weil ich weiß, wie unperformant Office ist.
Nein.
Und vielleicht laufen die auf den Intel-Prozessoren ein bisschen besser als auf den Macs. Das könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, und so ging das ganze Thema weiter. Bezüglich Akkulaufzeit sagten sie, sie hätten in ihren Tests nur 10 Stunden Akkulaufzeit beim MacBook Pro hinbekommen. Wir erinnern uns mal dran, dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wie ich den leer bekommen soll, den Rechner. Ja, also da muss man sich schon wirklich anstrengen. Ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ne? Also in keinster Weise. Vor allen Dingen sagen Sie dann hier, bei Ihrem Laufzeittest hätten Sie Netflix-Streaming und, Zitat, Tabs in Safari verwenden gemacht. Keine Ahnung, was Sie da jetzt getan haben wollen, weil Safari per se ist ja gut, aber wenn Sie natürlich da jetzt wie ein Bekloppter da irgendwelchen JavaScript-Kram haben durchlaufen lassen, gut, dann käme ich vielleicht auch auf 10 Stunden Akkulaufzeit. Und Netflix, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht ein ungünstiges Beispiel ist. Ich weiß gar nicht, benutzen die immer den Hardware-Encoder?
So, ich meine, sie wurden mal als Beispiel genannt. Also damals, aber noch ohne M1 und normal ja. Eigentlich ja. Schon.
Das müsste ich jetzt auch mal testen. Habe ich, glaube ich, auf dem M1 hier noch nicht ausprobiert. Aber ja, erfahrungsgemäß per se ist also 10 Stunden Akkulaufzeit schon das Minimum, wenn man es die ganze Zeit am Ausreizen ist. Ich habe jetzt hier letztlich einen ganzen Tag in Anführungsstrichen irgendwie mit Sascha hier FaceTime laufen gehabt und ich habe irgendwie 30% Akku verbraucht oder sowas. Also das auch so unter einer Situation, wo halt eben hier jetzt der Hardware N und Decoder am Laufen ist und dann die ganze Zeit Datentransfer am Laufen ist und er nicht ins Schlafen kommt und so, ist er trotzdem immer noch sehr gut dabei gewesen. Ne? Also danach bin ich dann immer noch auf 17, 18 Stunden Restakkulaufzeit gewesen für die restlichen Tage. Also dann wieder das Thema, dass ich das Ding eigentlich nicht leer kriege.
Ja, also wie gesagt, das war ja klar, dass Intel, wenn, einen hinkenden Vergleich machen muss. Ansonsten können sie sich ja selbst nur schlechter stellen, das werden sie nicht tun. Und ehrlichen Vergleich hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und wer von einem Unternehmen selbst einen unabhängigen Test erwartet, ist dann auch ein bisschen falsch gewickelt. Da würde ich andere Quellen ranziehen, um
genau.
Das. Also deswegen, vielleicht macht das Apple deswegen auch gar nicht erst so im großen Stile.
Ja, aber trau keinem Test, den du nicht selbst gefälscht hast, ne? Genau. Ist immer so, also das Klassische.
Es gibt Seiten, die haben sich darauf spezialisiert und die sagen, haben eine ganz klare Sprache, was in M1 angeht.
Richtig.
Und warum sollte Intel auch selbst den M1 loben, ja? Der ihn quasi mit Anlauf in den Hintern tritt. Und das werden sie nicht tun. Und sie müssen ja jetzt noch ein bisschen Publicity machen, bis Apple seine leistungsfähigen Prozessoren rausbringt. Oder seine, das klingt, also seine noch leistungsfähigeren, so. Und weil dann stehen sie ja noch dümmer da. Dann können sie wahrscheinlich mit ihrem High-End-Core gar nicht mehr vergleichen, weil der geht dann ganz unter. Na, außer natürlich diesen Spielekram, aber den kannst du ja in die Haare schmieren, weil wer kauft sich Mac, um zu spielen. Und von daher, das ist ja...
Aber das weiß man ja vorher.
Ja, ja,
das
klar.
Ist ja bei Mac nichts Neues. Ne?
Außer du magst natürlich Apple Arcade. Na, dann sieht das Ganze natürlich anders aus.
Ja, das machen wir heute nicht.
Nein. wir können sonst weitergehen noch.
Ja, genau. Noch so eine Kleinigkeit. Qualcomm hat sein neues Modem vorgestellt, X65. Das im iPhone 12 ist das X60. Also quasi jetzt die vierte Generation 5G-Modem. Die sind tatsächlich schon bei der vierten Generation. Und die erreichen jetzt hier 10 Gigabit pro Sekunde, theoretisch. Soll deutlich stromsparender sein, ist in dem Sinne natürlich jetzt eine schöne Iteration, wäre wohl ein Kandidat für das iPhone in 2022. Das hat ja alles immer ein bisschen Vorlaufzeit, sowas zu integrieren. Da dachte ich mir schon, ob sie das noch integrieren werden in 2022 oder ob Apple dann das eigene fertig hat.
Das ist halt die Frage, wie weit sie mit ihren eigenen Sachen sind und vielleicht machen sie da auch ein wieder den einen Teil halt natürlich auf Sicherheit und den anderen mit ihrem eigenen High-End-Kram. Das muss man dann sehen, was da Einzug erhält. Das wird ja noch nicht fertig sein, das 22er-Modell.
Ja, die Frage ist, ob sie High-End zu schlagen schaffen. Ne? Also ist das Modem, was sie da von Intel gekauft haben, was ja quasi schon zum einem größeren Teil fertig war, ist das in der Lage mitzustinken mit dem X65 oder nicht?
Ne? Ja, ja.
Eventuell könnten sie das dann auch einfach noch ein Jahr lang weiterentwickeln, entsprechend besser machen und dann noch das X65 benutzen. Das könnte natürlich gut sein.
Ja, deswegen sage ich ja, das, was besser ist, werden sie einbauen.
Ja, aber für uns ist das ja letzten Endes nur eine Sache, die man so von der Seitenlinie beobachtet und dann sagt, oh ja, ne? Gut, also letzten Endes für uns macht das keinen Unterschied, ob wir jetzt ein Qualcomm oder ein Apple-Modem drin haben, außer dass ich annehmen würde, dass Hard- und Software mal wieder besser integriert wären, wenn man ein Apple-Modem drin hätte. Aber das wäre auch alles. Ne? Das, ja gut, aber nur um es kurz erwähnt zu haben, also da typische Iteration, schneller und stromsparender, ist natürlich auch das Klassische bei jetzt weiterentwickelten Chips dann.
Genau.
Ja, und wo wir schon bei Qualcomm waren, fand ich eine interessante Zahl, die da noch genannt wurde bezüglich dem Umsatz, den sie gemacht haben letztes Jahr. Und zwar sagten sie, Qualcomm hätte durch die iPhone 12 62% mehr Umsatz gemacht. Mit 5G-Modems natürlich, ne? Letzten Endes. Und das ist schon eine spannende Hausnummer, das muss man mal so ein bisschen sacken lassen. Das ist ja so ein Anbieter, der an alle möglichen Leute verkauft. Ne? Da muss man sich dann nochmal verinnerlichen, wie viel Anteil Apple an diesem Markt hat, wenn dieser Hersteller, der Hersteller von Leistungsmodems derzeit ist, quasi 62% mehr Umsatz macht, wenn Apple diese Serie von 5G-fähigen Telefonen bringt.
Da weißt du auch, was das heißt, wenn die... Entschuldige,
Thorsten. Die sind doch auch bei Android drin, die von Qualcomm.
Ja, genau. Ne? Also die sind halt eben bei den High-End-Telefonen.
Also das ist ja nicht nur Apple, ne? Also, aber trotzdem, das ist schon eine starke Zahl, ja.
Und ja, aber gerade deswegen.
Aber wenn sie nur, also die 62% mehr Umsatz sind, aber schon eindeutig durch das iPhone 12.
Ja, das stand nicht explizit dabei, dass das jetzt nur durch die iPhones passiert ist, aber sie haben halt eben gesagt, dass sie halt eben deutlich mehr 5G-Modems verkauft haben und dass die iPhones da den Ausschlag gegeben hätten.
So okay. Ja, gut, da weiß natürlich auch, was das für ein Einbruch heißt, ne, wenn Apple sagt, wenn man selber.
Ja, ne? Da kann man sich auch vorstellen, was da für Summen laufen werden und warum der ganze Knatsch vorher war, dass Apple da zu viel zahlen musste und so.
Ja, ne? Das, definitiv.
Muss man sich dann immer noch mal ein bisschen was auf der Zunge zergehen lassen. Ja, gut. Sascha, ich glaube, das nächste möchtest du unbedingt.
Ja, mein Thema. Ich kann ja gar nicht vorlesen. Ey. Ein Mann verschluckt ein AirPod im Schlaf und bleibt schmerzlos in der Speiseröhre stecken.
Mhm. Ich fast meine Earpods verschluckt, ey.
Ja. ja. Die Frage ist, ich hatte es zwar ein paar Mal gelesen, aber und sogar das Röntgenbild gesehen, wo ich ehrlich gesagt den AirPod nicht erkannt habe. Aber ich
wenn man ganz genau so geblinzelt hat, hat man ihn sehen können.
Okay, ja, ich habe nicht gesehen, aber was ich komischerweise nicht gelesen habe, haben sie wieder rausgekriegt. Ohne größere Anstrengung.
Es wurde nicht kolportiert, ob und wie sie ihn entfernt haben. Das ist leider etwas schade gewesen.
Ja, der kann ja auch aus natürlichem Wege rauskommen, ne?
Nee, das klemmte ja fest. Das sah man ja dort auch. Also man muss gerade die Geschichte dahinter noch ein bisschen was erzählen. Dieser Herr, der ist dann irgendwie aufgestanden morgens, hat seinen AirPod gesucht, wohlgemerkt kein Pro, also sogar noch die großen, ne? Also einen großen. Und hat halt eben den gesucht, ist dann irgendwie rausgegangen, Holz hacken, hat was versucht, was zu trinken, was aber irgendwie nicht ging. Und dann ist er dann irgendwie zur Ambulanz gefahren und hat sich das angucken lassen. Und dann haben die halt eben festgestellt, dass das bei ihm in der Speiseröhre drin steckte und halt eben wirklich klemmte, ohne weh zu tun, was eigentlich ganz unüblich ist, wie zumindest an der Stelle dort gesagt wurde. Normalerweise müsste man da spürbare Schmerzen haben und er also da irgendwie überhaupt keine Probleme mit hatte und das dann wohl in irgendeiner Art und Weise gelöst worden ist. Ich würde jetzt mal die Hypothese äußern, dass sie wahrscheinlich reingegriffen haben. Es gibt da ja so Werkzeuge, wo man Sachen, die sich eingeklemmt haben, mit rausziehen kann. Würde mich nicht wundern, wenn sie das so mit so einer Kamera und so einem Greiferchen machen können, wie sie das auch bei den Operationen benutzen.
Also, falls ihr AirPods essen wollt, schmiert sie vor mit Butter ein, damit sie was rutschen. Ja. Weil ich nicht garantiere, dass sie sich nicht am Ausgang verklemmen, weil sie quälen oder so. Also
ja, genau. Also ist halt prinzipiell, prinzipiell müssten die tatsächlich eigentlich durchlaufen, wenn sie in den Magen kommen. Also nur wenn sie klemmen bleiben, dann hat man ein Problem. Aber was ich an der Stelle eigentlich sagen wollte, und deswegen habe ich das reingepackt, da muss man sich nochmal verinnerlichen, wie gefährlich sowas letzten Endes auch sein kann. Also gerade im Bett, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt auch nicht der Einschlafhörer, ich ziehe keine Kopfhörer an, um irgendwas zu hören, um einschlafen zu können, weil ne, Kind und so, dann hört man das nämlich nicht. Also habe ich auch vorher nie gemacht, aber jetzt erst recht nicht mehr. Würde ich gar nicht dazu neigen, das zu machen, aber man sollte immer sich dessen bewusst sein, dass alles, was frei in der Gegend rumfliegt, dann auch mit unbewussten Bewegungen in irgendeiner Art und Weise irgendwo landen könnte. Und in diesem Sinne würde ich für sowas im Zweifelsfall lieber kabelgebundene Kopfhörer benutzen, wenn man sich darüber Sorgen macht. Ja, das mal einmal erwähnt. Ja, genau. Gut, sind wir so weit durch, dass wir nur noch den kleinen Rausschmeißer haben. Und dieses Mal wieder einen teuren Rausschmeißer. Nämlich schlappe $30,800 kostet die Swiss Alp Watch von Haarmoser und Zieh. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und zwar Swiss Alp Watch Final Upgrade. Also es gab schon eine, das ist jetzt die zweite Iteration, die letzte, wie sie mit dem Namen schon sagen. Sehr faszinierendes Ding. Wir packen mal einen Link in die Shownotes. Und zwar diese Uhr sieht von vorne sieht aus wie eine Apple Watch, hat aber statt einem digitalen Zifferblatt ein richtiges analoges Zifferblatt. Das ist einfach schwarz mit einem analogen, mit zwei analogen Zeigern dann letzten Endes. Und faszinierenderweise unten drunter eine kleine LED-Animation von einem Progress-Indicator vom Mac. Allerdings die alte Version, muss man dazu sagen, nicht die neue, also die hübsche. Ich mag die immer noch lieber. Und gerade bei dem Progress-Indicator muss ich herzhaft lachen, als ich den drehen gesehen habe. Und der bewegt sich dann auch. Und muss ich herzhaft lachen. Das Ganze, deswegen kostet es auch so viel Geld, ist eine richtige, ordentliche, vollwertige, analoge Uhr. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich habe eben nur zur Kenntnis genommen, dass das ein richtiges mechanisches Schweizer Uhrenwerk ist mit Rubies, wie heißt das auf Deutsch? Ne? Diesen kleinen Edelsteinen, diesen rosanen und so wie diese hochwertigen Uhrenwerke, mechanischen Uhrenwerke immer gemacht sind. Und deswegen halt eben auch der Preis. Und es soll von hinten, habe ich überhaupt keine Bilder von gesehen, nur in dem Video sah man das irgendwie so angerissen, soll man dann reinschauen können, so wie man das bei den Uhren oft kann, die diese Mechanik drin haben. Ja, fand ich lustig, vor allen Dingen sehr schön ironisch, da so Apple auf die Schippe genommen, gerade mit dem Progress Indicator, das fand ich großartig. Und in ihrem Werbevideo sagten sie dann, gingen so massenweise Push-Mitteilungen ein und sie sagten dann, garantiert offline, die Swiss Alp Watch. Ja, großartig. Also ne, sowas mag ich ja.
Ja, nicht ganz meine Preiskategorie, aber sonst nettes
Gimmick. Kannst du nur Black Friday kaufen.
Ja, genau. Da würde ich eher die AirPod Max kaufen, aber wobei auch nicht irgendwie. Naja, egal.
Ja, kommt auf den Preis an, oder? Also gut fände ich die ja wahrscheinlich.
Ja, also die Frage ist immer, die sind mit Sicherheit gut, auch mit dem Special Audio, jetzt machen wir nicht zu weit auf, aber die Frage ist immer, das sehe ich jetzt an hier mein Beats, ich benutze jetzt beim Sport sehr gerne die Beats, weil sie einfach angenehmer sind als die AirPod Pros da drin und vor allem fallen mir die AirPod Pros gerne auch mal raus, wenn ich schwitze und ich dann zum Beispiel Sit-Ups mache oder sowas, ne? Und dann ist das immer doof, dann hört ihr auf zu spielen, ne? Da ist das ein bisschen angenehmer. Bei den AirPod Max ist halt so die Sache einfach, dass dieser Preis ist so extrem, dass ich mir die nur für einen Sport holen würde, weil ich laufe damit nicht hier rum, weißt du? Ich ziehe die sonst nicht an, auch die Beats nicht. Na, nur die Beats, was hat man nochmal bezahlt? 180 Euro, glaube ich, ne?
Ja.
Irgendwie so, oder 160. Das war ein Preis, wo ich gesagt habe, komm, da hast du gute, ich kannte die, alles gut. Und den Apples Komfort mit Switchen zwischen den Geräten. Aber es ist selten, dass ich jetzt sage, ich sitze am Rechner und ich mache mir Musik an oder sowas. Ne? Und dieses ganze Special-Audio-Gedöne, was ja auch bei Apple TV funktionieren mag, werde ich einfach nicht benutzen, weil ich habe keinen Bock, 2 Stunden beim Film Kopfhörer anzuziehen.
Ja, und vor allen Dingen auch das auf dem iPhone zu gucken. Das ist ja leider immer noch die größte Einschränkung.
Und ja gut, das soll ja, meine ich, jetzt auch mit dem Apple TV gehen demnächst. Ne? Zumindest mit den HomePods. Ob das dann auch mit den AirPods Max geht, wäre mal eine gute Frage, das stimmt.
Ja, mit den HomePods, aber mit den EarPods nicht. Oder AirPods.
Ja, vielleicht kommt das noch, aber die Sache ist einfach, da ist der Nutzen für mich nicht so groß, dass ein Kopfhörer über 200 Euro es nicht rechtfertigt. Also wenn die unter 200 Euro fallen würde, was niemals passieren würde, dann würde ich drüber vielleicht ja, schwach werden. Genau. Aber der Preis ist für mich viel zu weit weg.
Ja, richtig. Aber wo du das gerade gesagt hast, dass du Sport damit machst, ist das nicht super stickig, die beim Sport machen drauf zu haben? Also jetzt hier nach 2 Stunden Podcast bin ich ja jetzt, trotz dessen, dass es kalt ist oder recht kühl ist, ja schon hier am Dampfen unter den großen,
also,
Kopfhörermuscheln.
Ja, natürlich, du schwitzt natürlich drunter, aber da du eh überall schwitzt, ist das nicht ganz so tragisch. Also es stört mich nicht besonders, nein. Also mehr stören mich die AirPods, weil die ja in den Ohren sind, dann viel mehr. Also ich finde das nicht so tragisch. Mhm. Also das ist eigentlich natürlich, wie gesagt, hier dieses Leder, was hier ist, ne, das wird natürlich dann ein bisschen feucht, das wische ich natürlich hinterher ab. Aber muss man ja mögen. Ich finde es nicht so tragisch. Natürlich, die rutschen auch, wenn du jetzt dich nach hinten legst, ne, allein durchs Gewicht rutscht dir der Bügel dann mal und sowas. Ne? Aber das ist alles, generell halten die, ne? Also klar, irgendwann ist überall Ende, da brauchen wir jetzt nicht diskutieren, aber ich finde es eigentlich deutlich, deutlich besser und da benutze ich die eigentlich echt gerne.
Ja. Hast du im Vergleich mal, du bist ja jetzt sowieso nur zu Hause am Sport machen, nehme ich mal an. Ne? Hast du im Vergleich dazu mal den HomePod Mini zum Beispiel dann zum Hören benutzt? Und ist das nicht letzten Endes angenehmer?
Ja, könnte ich auch. Also in letzter Zeit war das manchmal so spät, da wollte ich dann den nicht mehr anmachen, so laut. Und weil ich höre meist relativ laut Musik und deswegen dann auch die Kopfhörer. Und ich noch nicht getestet habe, ob meine Nachbarn das mitbekommen.
Ja, das solltest du mal testen. Ich habe mir da, glaube ich, auch immer viel zu viel Sorgen gemacht durch meine Eltern, eingeimpft. Und also ich bin in einem Holzhaus aufgewachsen, da hat man alles gehört. Aber in so Steinhäusern wie hier, so Mehrfamilienhäusern, also selten, dass man da überhaupt was durch die Wände ja, durch. Hörst, außer wenn ein Töchterchen am Hopsen ist. Ja, gut, ja, das kommt drauf an. Genau, also erstens das und zweitens habe ich ja auch schon mal erzählt, dass die HomePods, wenn die auf dem Tisch stehen, kannst du die drüber oder drunter in der Etage auf keinen Fall hören. Keine Chance.
Das wäre mal für die nächste Folge noch eine interessante Sache zum Testen. Gucken wir mal.
Ja. Wie lange dauert es, bis der Nachbar klopft?
Genau.
Ja, genau.
Der Daniel das probiert das mal schnell aus. Er hat nämlich auch den großen HomePod.
Ich habe das schon getestet, mit Freude. Und hier klopft keiner. Hier wird nur geklopft, wenn Töchterchen am Tanzen ist. Aber das kann ich dann zumindest noch nachvollziehen, wenn sie das eine halbe Stunde mit derselben Taktfolge macht. Und das hört man, glaube ich, besser dann durch die Wände durch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch hier nur die HomePods mit wirklich viel Bass im Einsatz. Und die haben halt eben eine super gute, ich weiß nicht, was das ist, ne? Schirmung, Richtung oder was das jetzt genau ist, was die so macht. Also ich kenne das auch, ne? Wenn man so eine Bassreflexbox auf dem Boden stehen hat, klar, das hörst du da drunter, hörst du utsch, 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 ne? Aber die HomePods hörst du nicht. Ne? Also da musst du am Fenster raushören, damit du was hören kannst.
Ne? Okay.
So. So, also übers offene Fenster hörst du es eher als innen. Ne? So. Gut, ja, ich würde sagen, wir machen die Tür zu, oder?
Genau.
Ja, sehr schön. Ja, ne, dann keine große Diskussion, gibt sowieso nichts mehr zu sagen, ne? Haben lang genug gesprochen heute. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Liked uns, mögt uns, schreibt uns, schaut uns, hört uns, macht alles, was ihr wollt, empfiehlt uns, ja, so ein paar neue Hörer könnten wir vielleicht noch gebrauchen momentan, so hier und da mal. Ja, aber ansonsten Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ich sage dann mal bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank und eine schöne Zeit. Bis bald.
Ja, danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao.